Na komm, einfach rein ins kalte Wasser.
Es läuft doch schon.
Was läuft?
Ich würde jetzt am liebsten sagen, alles, was nicht festgebunden ist, aber der ist so...
Dann sag doch, solange es nicht die Nase ist.
Die Nase läuft und die Füße riechen. Stehst du? Mhm. Eigentlich sehr umgekehrt. Stehst du?
Mhm.
Dead Jokes.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobias. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann sind nicht nur 14 Tage rum, sondern 365 Tage, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr. Wir haben nämlich mittlerweile November, aber wir schieben unsere jährliche Halloween-Folge trotzdem noch nach, denn wir waren ja vor kurzem auf der Amiga 40 und die wollten wir gerne zeitnah besprechen. Also haben wir die dazwischen geschoben und jetzt gibt's die Halloween-Folge eine Woche zu spät. Aber das ist dann halt so.
Genau, ist ja auch nicht schlimm. Wer uns schon länger hört, der weiß ja, dass wir zu Halloween diese kleine Tradition entwickelt haben, dass wir in dieser Zeit gerne über irgendein im weitesten Sinne gruseliges Thema sprechen wollen. Egal ob jetzt Film oder Video bzw. Computerspiel. Und so langsam muss man auch schon so ein bisschen überlegen, denn so einiges haben wir in den letzten Jahren schon gehabt. Aber natürlich hat es da auch nicht lange gedauert, bis wir auf den Klassiker gekommen sind, über den wir heute sprechen. Nämlich Elvira, Mistress of the Dark. Den Film, wohlgemerkt, nicht das Computerspiel. Aber ist der Film wirklich ein Klassiker? Und kennt irgendjemand überhaupt Elvira?
Das ist die große Frage, die uns alle bewegt. Wir könnten ja anders, als wir es üblicherweise machen, an dieser Stelle direkt mal einsteigen. Kennen wir denn Elvira? Haben wir eine Geschichte mit Elvira? Weil wir besprechen den Film ja. Dann lass uns doch das jetzt einfach mal vorziehen. Wir besprechen ja zwar den Film, aber irgendwie besprechen wir ja auch Elvira, die Figur. Tobi, wie ist denn deine Geschichte mit Elvira? Erzähl doch mal.
Also, das muss sicherlich irgendwann in den frühen 90ern gewesen sein, dass ich das erste Mal von Elvira überhaupt gehört habe, als ich meinen Amiga hatte. Und da kannte man das Spiel zumindest einfach. Das war schon durchaus bekannt, auf dem Amiga zumindest. Und wenn man es auch nicht selber gespielt hat oder besessen hat, hatte man sicherlich auf jeden Fall schon mal davon gehört. Es war halt ein interessantes Thema, so als pubertierender Teenie. Ich habe es gehabt, ich habe es auch gespielt, aber niemals komplett durch oder besonders häufig. Dass es aber da auch noch viel mehr gab als dieses eine oder sogar mehr Spiele, geschweige denn einen Film, der auch noch Vorlage gewesen ist für dieses Spiel, das wusste ich damals überhaupt nicht. Und du so?
Ich glaube, mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Also ich kannte Elvira auch durch das Spiel. Ich wusste aber auch nur vom ersten Teil. Also ich hatte keine Ahnung, dass es einen zweiten Teil gibt. Ich hatte auch keine Ahnung, dass die eine Fernsehshow hatte. Ich habe irgendwann mal den Film gesehen. Das war aber definitiv später. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dann mal gesehen habe und auch ganz witzig fand. Aber so eine richtige Geschichte hatte ich mit Elvira nicht. Die ist ja nun auch eine amerikanische, obwohl da greifen wir eigentlich schon viel zu weit vor. Ne? Wir wollen ja erstmal ein bisschen in der Zeit zurückgehen.
Ja, vielleicht sogar nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, denn ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt jedem so klar ist, wer oder was Elvira gewesen ist oder heute noch ist. Also für Freunde des Genres und wahrscheinlich für die meisten, die so wie wir in den frühen 90ern männlich und um die 15 waren, ist Elvira wahrscheinlich schon irgendwie eine Ikone. Und ich würde behaupten, dass zumindest die meisten in unserer Generation schon mal von ihr gehört haben. Zumindest die, die in irgendeiner Form popkulturell interessiert sind. Denn tatsächlich existieren ja neben dem Film, wir haben es gerade schon gesagt, auch noch diverse Computerspiele, die sich den Namen Elvira teilen und die vor allem auf dem Amiga ziemlich bekannt waren. Aber weil es ja immerhin sein kann, dass jemand keinen Amiga besessen hat und weil es auch Leute gibt, die in den 90ern nicht 15 waren, wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was bzw. wer Elvira eigentlich ist. Also Elvira ist der Name einer fiktiven Person bzw. der Name der Protagonistin aus dem namensgebenden Film. Und die Dame wird gespielt von der Schauspielerin Cassandra Peterson, die den Charakter aber nicht nur im Film darstellt, sondern als Moderatorin einer Horrorshow im US-Fernsehen namens Movie Macabre, trashige B-Movies im Nachtprogramm, präsentiert hat. Insgeheim aber von einer großen Karriere in Las Vegas träumt, ebenfalls in der Rolle der Elvira. Sie spielt sich im Film also ja quasi selbst irgendwie. Und auch wenn das Format hier in Europa nur wenig bis gar nicht so bekannt ist, werden doch die meisten hier wohl ein Bild von ihr haben, was bei ihrer charakteristischen Erscheinung ja auch nicht verwunderlich ist. Denn wie präsentiert sie sich uns?
Ja, die ist groß, hat pechschwarze Haare, so ein auftopiertes, ich habe gelernt, das Ding heißt Heaven Bump.
Ja, Bienenkorbfrisur hatte ich gelesen im Deutschen.
Ja, passt auch. Also es ist sehr auffällig, eine sehr hoch tupierte 80er-Jahre-Mähne.
Sehr viel Haar.
Ja, sie ist sehr blass, sodass ihre rot geschminkten Lippen und die sehr dunkel geschminkten Augen und Wimpern, die werden dadurch besonders stark hervorgehoben. Außerdem trägt sie eigentlich immer, fast immer, wenn man den Film sieht, ein langes, schwarzes, sehr enges und vor allen Dingen sehr tief ausgeschnittenes Kleid. Und es sieht schon ein bisschen gewagt aus.
Ja, schon.
Und ebenfalls sehr charakteristisch, das kann man natürlich nicht sehen, wenn man sich nur die Bilder angeguckt hat oder mal in das Amiga-Spiel reingespielt hat, sofern man denn einen Amiga hatte. Ebenfalls charakteristisch ist nämlich ihre ziemlich schlagfertige Art. Sie ist sehr bissig, sehr humorvoll, also auf so eine, ja, schlagfertige und so eine pointierte Art. Die haut einfach immer einen Spruch raus. Und das macht sie, ja, in ihrer Show, wenn sie die Zuschauer anspricht, aber auch wenn sie mal anderweitig zu Gast gewesen ist. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf YouTube angeguckt, wie sie in irgendeiner Tonight Show gewesen ist. Ich kannte den Host nicht, also es war nicht einer von den aktuellen, das war irgendwas aus den 80ern, das war auch kein Jay Leno oder David Letterman oder so. Und die haut halt einfach raus, ne? Die ist sich auch nicht zu schade, irgendwelche Witze auf ihre eigenen Kosten zu machen. Das ist schon irgendwie cool.
Also sie lebt ihre Rolle auch im wahren Leben schon so ein bisschen, ne? Oder umgekehrt, wer weiß.
Ja, sie hat in ihrer Rolle tatsächlich auch die Schauspielerin Cassandra Peterson so ein bisschen gedisst. Also ja, sie lebt das schon.
Ja. Ja, also sie ist auf jeden Fall eine richtige Erscheinung, die also zumindest optisch so jedes Klischee erfüllt. Und ja, mit diesem Wissen, das wir jetzt preisgegeben haben und unsere Zuhörer nun auch besitzen, wissen wir jetzt schon mal grob, mit wem wir es hier zu tun haben. Aber bevor es weitergeht, mit was haben wir es denn so grundsätzlich zu tun im Jahr 1988, dem Erscheinungsjahr des Films?
Ach, du meinst also unsere zeitliche Einordnung, unsere übliche. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir zurückgehen in die Vergangenheit. Wir gehen gleich noch weiter zurück in die Vergangenheit, aber erstmal machen wir unsere übliche zeitliche Einordnung. Im Kino, da lief so einiges. Das Jahr 88, die 80er, großartiges Jahrzehnt, wissen wir alle. Da lief Roger Rabbit, es lief Der Prinz aus Zamunda, Rambo 3, Willow, Ödipussy, Rain Man, Twins, Big und Stirb langsam. Also schon ein ziemlich cooles Kinojahr. Ich habe davon, außer Ödipussy, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Alles andere habe ich gesehen, teilweise sogar im Kino.
Ich bin mir bei Ödipus ja auch nicht so sicher. Ich habe Rain Man nie gesehen, du ja auch nicht, haben wir neulich uns geoutet.
Oh ja, stimmt, Rain Man, oh ja, habe ich auch immer noch nicht gesehen. Uns wurde ja gesagt, ich habe leider den Namen vergessen, es tut mir leid. Uns wurde gesagt, wir sollen den unbedingt mal gucken.
Richtig, echte Cineasten kennen Rain Man, wahrscheinlich ist das so. Ich habe ihn aber auch nie gesehen, hole ich sicherlich irgendwann nach. Ansonsten habe ich die, glaube ich, auch alle irgendwann mal gesehen. Aber wir sprechen ja auch gerne über alte Spiele. Also was kam da so raus? 88 Battle Chess. Dürfte auch jeder kennen, der meinen Amiga besessen hat. Ghouls and Ghosts haben wir drüber gesprochen in einer unserer Folgen. Katakiss, Last Ninja 2, Silkworm, Speedball, Super Mario Bros. 2 und 3 und Zack McCracken ist erschienen.
Super Mario Bros. 3 allerdings in Japan, ne? Ja,
richtig.
Das ist immer so total verrückt, wie viel später wir die Sachen hier in Europa, in Deutschland gehabt haben. 88 Super Mario Bros. Teil 3 in Japan und bei uns kam der, glaube ich, erst 90, kann das sein? Ja, ne?
Ja, bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Das ist schon wirklich krass.
Ja, ist schon witzig, die so nebeneinander in einem Jahr zu sehen. Jetzt geht's aber wirklich noch ein paar Schritte zurück in die Vergangenheit. Die Filmbesprechung muss noch ein bisschen warten, denn ich bzw. wir glauben, dass es wichtig ist und vor allem auch interessant, noch ein bisschen näher auf den Charakter Elvira einzugehen, beziehungsweise auch auf die Geschichte drumherum, beziehungsweise auf die Geschichte dieser besagten Horrorfilmpräsentationen, die da im US-Fernsehen gelaufen sind. Denn das ist ja ein Phänomen, das es hier in Deutschland gar nicht so gegeben hat. Das muss man ein bisschen erklären. Solche Formate gab es bei uns einfach nicht, mal abgesehen von Hildes wilder Horrorschau, die irgendwann in den 90ern mal auf RTL lief und die man ehrlicherweise auch nicht kennen muss. Also das, was ich jetzt gesagt habe, reicht an Informationen dazu.
Ja.
In den USA steht das Format aber in einer ziemlich langen Tradition, die bis in die 50er tatsächlich zurückreicht. Denn lange bevor Elvira dann in den 80er Jahren zu einer oder zu der Kultfigur wurde, die sie heute ist, hat sich im US-Fernsehen eine Tradition etabliert, Horrorfilme von charismatischen Gastgebern präsentieren zu lassen. Denn statt diese Gruselstreifen einfach nur abzuspielen, haben sich dann kostümierte Moderatoren mit so ein bisschen humorig schaurigen Einlagen durchs Programm geführt. Und dieses Konzept war ziemlich erfolgreich, denn keiner schaut ja einen Horrorfilm gern so ganz alleine. Mhm. Finde ich eigentlich ganz nett, so den Gedanken. Und daher also das Konzept, in dem ein Host, der so mit Witzen und Kommentaren die Spannung so ein bisschen auflockert. Und oft waren viele dieser Horrorfilme auch schon ältere Beam-Movies. Und um die dann für den Zuschauer so ein bisschen attraktiver zu machen, hat man dann eben diese Show mit hinzugefügt.
Und als erste Horrorhostess gilt Myla Nurmi, die, und das fand ich wirklich krass, 54, 55 in Los Angeles das erste Mal als Vampira aufgetreten ist. Das ist eine Zeit, also als wir uns angefangen haben, mit Elvira so ein bisschen zu beschäftigen, Tobi, da habe ich so gedacht, ja, Elvira, das war in den 80ern. Okay, diese Horror-Hosts, so, ne, Hildes wilde Horrorshow. Heutzutage könnte man vielleicht sagen, Schläferz, was Kalkofe und Rütten machen.
Ja, ja.
Das geht in so eine Richtung.
Ja.
Und ja, das wird dann in Amerika seit den 70ern. Und dann gehst du da rein und denkst, Alter, die erste war Mitte der 50er.
Na, mich hat's nicht ganz so überrascht, weil wir kennen ja alle den Film Gremlins 2.
Ja.
Da gibt es ja auch diesen Horror-Opi, diesen Vampir, der da in dem Clamp-Gebäude, in dem Studio Filme präsentiert.
Ja.
Und das sind auch Schwarz-Weiß-Filme, auch so, ja, die passen schon so ein bisschen so in die 50er. Also ich hatte schon dieses Bild eines Menschen, der so Filme als Dracula verkleidet präsentiert, schon vor Augen. Aber ich gebe dir dennoch recht, also das ist einfach saulange her.
Ich find's krass, ja, ich habe auch weniger an Gremlins 2 als vielmehr an den Film Fright Night gedacht, wo es auch einen Horrorhost gibt. Also das ist in Amerika wirklich a thing gewesen, kommen wir auch gleich noch kurz zu. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das bis in die 50er zurückreicht, dass die so alte Filme zeigen, B-Movies, billige Filme und sich darüber lustig machen. Klar, kein Ding. Aber dass das in den 50ern schon war, Filme zu präsentieren, das hat mich wirklich überrascht. Und Vampira Show hieß auch The Vampira Show, passenderweise. Und auch die ist in einem hautengen schwarzen Kleid aufgetreten, schon sehr ähnlich wie unsere Elvira später. Und genau diese Mischung aus Glamour, Grusel und Ironie, die kam beim Publikum halt ziemlich gut an und hat gleichzeitig den Grundstein für das Konzept dieser Horrorfilm-Gastgeber im Fernsehen gelegt.
Ja, was ich übrigens auch total charmant finde, das ist so ein bisschen auch so ein Ding, finde ich, wenn man heutzutage Filme guckt auf Netflix oder irgendwelchen Streaming-Diensten, man ist mit dem Film immer sehr alleine. Man sucht den selber aus, macht den an, dann ist er vorbei und wird damit auch so ein bisschen alleingelassen. Früher gab es ja rund um die Uhr Ansager zu allem Möglichen. Der Job ist ja eigentlich komplett ausgestorben. Ich fand das Konzept aber immer ganz charmant. Man hatte als Zuschauer immer das Gefühl, man ist nicht so ganz alleine. Man wird durch das Programm geführt, es wird so ein bisschen kuratiert und eingeordnet. Finde ich ein bisschen schade, dass es das so gar nicht mehr gibt.
Ja, ich war tatsächlich natürlich auch, als wir uns vorbereitet haben, an den klassischen TV-Ansager erinnert.
Genau, ja.
Aber Kalkofe und Rütten, die sind ja auch keine TV-Ansager, wenn sie Schläferz machen. Also das ist schon mehr als der klassische TV-Ansager, was die in ihren Shows gemacht haben. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten ja gerade Vampira als Host, bei der blieb es aber nicht. Im Gegenteil. Das Konzept, das wurde nämlich vielfach kopiert und das wurde im Laufe der Zeit immer populärer. So populär, dass einige Formate sogar höhere Zuschauerquoten hatten als etablierte Shows großer Networks. Das ging so weit, dass, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, das war der Typ, der Fright Night, das Vorgängerformat von Elvira, moderiert hat. Der hatte, obwohl er auf einem kleinen Network war, also keinem landesweiten TV-Sender, der hatte höhere Einschaltquoten als die Johnny Carson Show.
Ja, krass.
Nicht generell, aber es kam vor. Das ist schon krass. Also so beliebt waren diese Horror-Hosts. Und dadurch war ja quasi so eine ganz eigene Art der Unterhaltung geboren. Und das hielt auch eine ganze Weile an, ne?
Genau, und der Erfolg dieser ersten Horrorfilm-Hosts führte dann in den 60er und 70er Jahren zu einem richtigen Boom. Fast jede Region hatte so ihre eigene schaurig-komische Fernsehfigur mit irgendwelchen unverkennbaren Merkmalen und einem eigenen Stil. Und manche Shows haben dann mehr so auf Klamauk gesetzt und Witz, Parodie, andere eher so auf Ernsthaftigkeit, Atmosphäre und irgendwie Schockeffekte und sowas. Und viele dieser Moderatoren hatten sich so nach und nach eine treue Fangemeinde aufgebaut und das führte dazu, dass einige dieser Gruselgastgeber selbst zu lokalen Berühmtheiten wurden. Da gab es zum Beispiel einen, John Zekerly hieß der, der konnte seinen Kultstatus, den er da gewonnen hatte, nutzen, um 1958, da sind wir wieder in den 50ern, mit einem Song namens Dinner with Drag einen Charthit zu landen und war bis ins sehr hohe Alter noch im Fernsehen aktiv. In den 70ern kamen dann wieder neue Figuren auf den Plan. Larry Sinister, Seymour Vincent in Los Angeles zum Beispiel, der so billige Horrorstreifen mit sarkastischem Kommentar zerlegt hat, so Schläferz der 70er quasi. Ganz witzig fand ich auch Cemetery, also Cemetery. Das ist schon eher Dad-Joke verdächtig, aber ich
den,
find's gut.
Den fand ich auch besonders gut.
Ja, also mehr weiß ich über den nicht, aber den Namen fand ich sehr
gut. Der Name war ganz großartig. Wenn man den, das ist auch wieder so ein Ding, wenn du den Namen liest.
Du musst ihn aussprechen.
Ja, genau. Ne? Ja, wenn du den Namen liest, denkst du, ja gut, Und dann, Cemetery, okay, Cemetery. Und dann, und dann wird's witzig.
Ja. Dad-Joke incoming. Naja, zumindest haben diese Moderatoren dann über einen ziemlich langen Zeitraum von 2 Jahrzehnten das Late-Night-Programm da in den USA, im lokalen Fernsehen zumindest, sehr geprägt und damit den Boden im Prinzip für die nächste Generation von Horrorgastgebern geebnet. Publikum war jetzt vorhanden, der Markt war einigermaßen gesättigt und wir sind mittlerweile ja schon in den 70ern angekommen, hier mit unserem kleinen Exkurs.
Ja, und da moderierte dann ab 1970 besagter Larry Sinister Seymour Vincent die Sendung Fright Night. Und du hast den Namen erwähnt, die Sendung in Los Angeles beim Sender. Das sind immer so super geile Sendernamen in Amerika.
Wir sagen ihn jetzt einmal.
Ja.
Im folgenden Sender.
KHJ-TV.
Ja.
Und sein Markenzeichen, das waren diese sarkastischen Zwischenkommentare zu den wöchentlich gezeigten, sehr trashigen B-Horrorfilmen, aber auch Sci-Fi-Filmen, sehr oft garniert mit Seitenhieben auf das eigene Publikum. Und der wurde sehr schnell zu einer Kultfigur. Ich habe ja auch den Film Fright Night erwähnt. Der heißt garantiert auch nicht durch Zufall Fright Night.
Vermutlich, ja.
Ne? Übrigens, wer den deutschen Titel jetzt sucht, Rabenschwarze Nacht heißt der im Deutschen. Coole 80er Jahre Gruselkomödie, guter Film. Auf jeden Fall, anders als frühere Host, pflegte der halt keinen liebenswürdigen Gruselscham, sondern, naja, wie gesagt, er war sarkastisch, hat Kommentare abgegeben, verhöhnte die gezeigten Filme teilweise und scherzte darüber, dass die Zuschauer sich so einen Mist angucken.
Ja.
Das ist schon ein bisschen geil, ein bisschen frech, aber auch ein bisschen geil. Also, der war nicht nett, sondern, ja, der hatte dieses augenzwinkernde Neudeutsch Roasten. Ne? Der hat die Filme geroastet. Und so hatte Fright Night schon einen ziemlich unverwechselbaren, frechen Ton, der ja einfach gut ankam. Und Sinister Seymour, der ist 1975 verstorben, hat vorher schon aufgehört und kurzzeitig übernahmen andere Gastgeber seine Show, also Fright Night. Eine fand ich besonders cool, 72 bis 73 hat die Mona Lisa, also wie Moon, ne? Mond, das Ganze übernommen.
Ja, auch ganz witzig.
Guter Name. Ende 79 wurde Fright Night dann schließlich eingestellt, allerdings nur für kurze Zeit, denn 1981 da sollte das Ganze mit einer neuen Moderatorin wiederbelebt werden. Mhm. Und diese neue Moderatorin, die war niemand anderes als eine gewisse Cassandra Peterson, die als Elvira, Mistress of the Dark, ihre ganz eigene Sendung namens Movie Macabre bekommen sollte. Also der Beginn einer ganz neuen Ära. Aber bevor wir diesen Abschnitt beleuchten, lass uns doch mal kurz bei Cassandra Peterson bleiben. Denn die hat ja durchaus auch eine sehr interessante und ereignisreiche Geschichte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist die gute Miss Peterson 1951 in Manhattan geboren. Allerdings nicht in New York, sondern in Kansas. Da scheint es auch ein Manhattan zu geben.
Am 17. September möchte ich noch hinzufügen. Oh. Ein Tag nach mir. Also, wenn ihr mir was schenken wollt, könnt ihr jetzt mal ausrechnen, wann ich Geburtstag habe und dann die Geschenke an die Ewig-Gestern-Redaktion schicken.
Genau, Stichwort Geburtstag.
Stichwort September.
Oder so. Na gut, aber in Manhattan geboren zu sein, auch wenn es in Kansas ist, ist noch nichts Besonderes. Sie ist dann aufgewachsen in den 60er Jahren in Colorado Springs, wo sie auch schon früh so ein Faible für Grusel- und Horrorsachen entwickelt hat. Also während andere Mädchen in ihrem Alter mit Barbies gespielt haben, hat sie wohl lieber unheimliche Spielzeuge gesammelt, Figuren und all solche Dinge. Hat auch in der Zeit ihren ersten Horrorfilm gesehen, House on Haunted Hill war das übrigens. Und sie stand dann auch schon als Teenager selbst auf der Bühne und hat Ende der 60er Jahre sogar heimlich als Go-Go-Tänzerin gearbeitet. Also die Bühne war scheinbar schon immer irgendwie ihr Ding. Unter anderem dann auch als Drag Queen, als Tänzerin für GIs in einer Army Base und so weiter. 1969 dann, unmittelbar nach ihrem Highschool-Abschluss, ist sie wohlgemerkt mit Erlaubnis ihrer Eltern nach Las Vegas gezogen, wo sie dann mit nur 17 Jahren als Showgirl gearbeitet hat in einer Revue Vive le Girls im Dunes Hotel, was sie wohl dank einer Sondergenehmigung, sie war ja auch minderjährig, zur damals jüngsten Showtänzerin in der Geschichte des Vegas Strip gemacht hat.
Ja, das habe ich gelesen und das fand ich tatsächlich ganz geil. Sie durfte da in knappen Klamotten für die Gäste tanzen, aber weil sie noch minderjährig war, durfte sie nicht durch das Casino zur Arbeit gehen, wie die anderen Showgirls. Sie musste immer durch den Seiteneingang rein und auch wieder raus.
Jugendschutz und so.
Völlig abgedreht.
Naja, also in dieser Zeit, so um 1970 herum, hatte sie durch ihren Job dann auch immer mal wieder Kontakt zu diversen Showgrößen und Berühmtheiten. Kein Wunder, sie war ja immerhin in Las Vegas. Und da hat sie dann zum Beispiel auch Elvis Presley getroffen, den sie nach einer Vorstellung mal hinter der Bühne getroffen hatte. Und der war wohl sehr charmant zu ihr, aber auch gleichzeitig besorgt, denn sie war ja noch sehr jung. Und er riet ihr damals, Las Vegas besser zu verlassen, weil er fand, dass die Stadt gar kein guter Ort sei für eine junge Frau wie sie. Und sie hat sich diesen Rat auch zu Herzen genommen, fasste den Entschluss, Las Vegas bald zu verlassen, aber blieb dann dennoch noch eine Weile, sodass es in ihrer Zeit dort auch zu weniger glamourösen Kapiteln kam. Da traf sie zum Beispiel in den frühen 70ern mal auf Tom Jones und hat sogar eine Nacht mit ihm verbracht. Und in ihren Memoiren beschreibt sie diese Begegnung als schmerzhaft und desillusionierend.
Ja, überhaupt nicht schön. Vielleicht hat sie sich mehr versprochen, aber er hat wohl am nächsten Tag schon wieder mit anderen Showgirls geflirtet. Also ja, und schmerzhaft, naja, der Tiger, also.
Naja, der Tiger. Trotzdem war das Kapitel Las Vegas für sie noch nicht ganz abgeschlossen. 1971 ergab sich für sie sogar noch ein erster kleiner Auftritt im James-Bond-Film Diamantenfieber, zumindest beinahe, denn für eine Szene, die dort im Casino gedreht wurde, da sollte ihr Ensemble, diese Vive le Girls, im Hintergrund auftauchen. Ob sie nun drin war oder dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, ich weiß es nicht so genau, aber zumindest wäre das so ein ganz, ganz kleiner, ja, Auftritt in einem sehr, sehr großen Film gewesen.
Gefilmt wurde die Szene auf jeden Fall.
Ob nun mit ihr oder nicht, ich weiß es ehrlicherweise nicht so ganz genau. Naja, und erst 1972 hat sie dann Las Vegas scheinbar auf Elvis Rat hin verlassen und ist nach Europa gegangen, um dort in Italien einige Jahre als Sängerin, Showgirl und Model zu verbringen.
Ja, die hat in zwei verschiedenen Rockbands als Sängerin gesungen, also die war Frontfrau in zwei italienischen Rockbands. Das ist schon, ja, kannst mal machen, ne? Also Elvis sagt, geh mal lieber weg aus Las Vegas, das ist nichts für junge Mädels. Und dann geht sie nach Europa und wird Frontfrau in einer Rockband oder in zwei Rockbands sogar. Ich weiß nicht, ob Elvis das gemeint hat mit,
ja, du weißt ja,
geh mal weg aus Las Vegas.
Sündenpool und so.
Na gut.
Hier sind wir ja in Italien. Außerdem konnte ihr dort einen Produzent sogar eine winzig kleine Rolle vermitteln bei Federico Fellini. Eine ganz kleine Szene als Statistin, aber immerhin.
Das war in Roma.
Genau, also nicht in Rom, sondern im Film Roma.
Genau.
Und 1973 ist sie dann wieder zurück in die USA. Da hat sie dann ihre Karriere als Showgirl und Model ein bisschen weiter ausgebaut, was dann sogar dazu führte, dass sie von Hugh Hefners Playboy-Agentur unter Vertrag genommen wurde, um dann 1974 an ihre erste richtige Filmrolle zu kommen, mit Dialog diesmal, wenn auch in einem B-Movie, der hieß The Working Girls, in dem sie ja eine Stripperin gespielt hat, also auch eher eine kleine Rolle, aber auch hier immerhin.
Ja, das waren ja schon ein paar wichtige, große Stationen, die zeigen, wie vielseitig die ist und wie viel sie zum damaligen Zeitpunkt schon erlebt hat und in wie vielen Disziplinen sie auch unterwegs war. Von Schauspiel über Performance, Tanz, Gesang, auch ein bisschen Comedy hat sie gemacht damals schon. Also da war ja wirklich alles dabei.
Ja, total. Also sie hat ja in der Zeit auch hauptsächlich in L.A. gelebt. Da kam man natürlich auch schnell in Kontakt in der Branche oder zumindest in den Kreisen, in denen sie sich da bewegt hat. Und diese Kontakte, die sie da gepflegt hat, die konnte sie da noch weiter ausbauen in der Unterhaltungsbranche. Wie zum Beispiel 1979, als sie sich dann der Improvisationscomedy-Theatertruppe The Groundlings angeschlossen hat. Also hier kann man sehen, ihre Kontakte haben sich da durchaus ausgezahlt. Und das fand ich ganz interessant. The Groundlings, ich kannte das gar nicht, mir ist das gar kein Begriff. Mhm. Aber da waren ja tatsächlich ein paar sehr bekannte Figuren dabei, ne?
Ja, total. Ich war auch wirklich überrascht. Man kennt ja SNL, also Saturday Night Live. Und man weiß, wie viele Hollywood-Comedians, Leute, die wirkliche Filmstars geworden sind, irgendwie irgendwann bei Saturday Night Live angefangen haben. Aber dass The Groundlings tatsächlich einen ganz ähnlichen Pool an Leuten ausgespuckt hat, sage ich mal, die auch Stars geworden sind. Ich habe mal geguckt, da sind Leute wie Will Ferrell. Also ich meine, das ist ja eine Größe. Ne? Der war ja dann auch bei Saturday Night Live. Da war aber auch eine Melissa McCarthy. Da war eine Lisa Kudrow. Da war eine Kristen Wiig. Da war auch ein Pee-wee Herman. Wie heißt er noch richtig? Paul Rubens. Danke. Und, was ich halt wirklich witzig fand, Pat Morita.
Ja.
Und wer jetzt denkt, hä, Pat Morita, wer ist das? Ich sage, auftragen, polieren.
Ja.
Mr. Miyagi aus den Karate Kid Filmen, der war auch Mitglied dieser Gruppe The Groundlings. Also wirklich eine total illustre Truppe. Und wenn man sich den Wikipedia-Eintrag anguckt, viele Namen sagten mir nix. Aber dann guckst du dir die Bilder von den Leuten an und dann denkst du, ach ja, stimmt, den kenne ich aus Nebenrollen und den kenne ich aus Nebenrollen und die kenne ich aus Nebenrollen. Also es sind noch viel mehr Leute, die man zumindest optisch auch auf dem Schirm hat. Und es sind sogar Filme, auch da ähnlich wie bei Saturday Night Live, sind auch bei den Groundlings Filme herausgekommen aus deren Programm. Mhm. Zum Beispiel A Night at the Roxbury's. Mit Will Ferrell, das ist auch so ein 90er-Jahre-Ding, gibt ein ganz berühmtes Meme, wo er und sein, ich habe keine Ahnung, wer das ist, die haben so Anzüge, so Samtanzüge an und schwarze Shirts und so 90er-Jahre-Scheißfrisuren und gehen im Auto dazu ab. Ist auch recht bekannt, wenn du es siehst, kennst du es bestimmt.
Ja.
Und irgendwas mit Lisa Kudrow, Blabla and Miri, keine Ahnung, habe ich nie gesehen, aber es gibt Filme, die auf deren Programmen beruhen.
Ja, also The Groundlings, wie wir jetzt wissen, durchaus relevant und ein wichtiger Schritt für ihre komödiantische Entwicklung.
Auf jeden Fall.
Da war sie also in sehr guter Gesellschaft. Und genau in dieser Umgebung hat sie dann auch eine Persona entwickelt, nämlich ein ja bisschen überdrehtes Valley Girl, so ein satirisch freches California Girl, als ihre eigene Bühnenkreation, ihre eigene Bühnenfigur, die dann später tatsächlich auch als Inspiration für diesen Mix, den wir vorhin schon beschrieben haben, von Elvira, aus naivem Slang so ein bisschen und dieser Schlagfertigkeit und dem sarkastischen Humor geworden ist. Also das heißt, die Zeit bei den Groundlings war, wie ich eben schon sagte, total wichtig, um ihre Fähigkeiten in Impro, aber auch in Comedy auszubauen, was ja dann auch die Grundlage für ihre spätere Kultrolle werden sollte.
Und im Herbst 81 war es dann endlich soweit. Der ganz große Moment, der Sender, ich sage ihn jetzt doch nochmal, KHJ-TV in Los Angeles, der wollte Fright Night wiederbeleben, ne? Hatten wir eben gerade schon gesagt. Und die haben eine Hostess gesucht in dem Fall für ihr Programm. Sie wollten es nochmal nach Mona Lisa mit einer Frau versuchen. Es waren ja doch meistens Männer, die das Ganze präsentiert haben. Und da sagte sie auch zu. Und sie durfte die Figur, die sie dort spielen sollte, nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Und wie die aussieht, haben wir ja schon besprochen. Die Figur hat sie zusammen mit ihrem Freund Robert Redding entwickelt. Also die sexy Gothic Vampirin im 80er-Jahre-Look. Natürlich inspiriert von den alten Horrorhostessen, vor allen Dingen optisch davon Vampira. Mhm. Und so entstand dieses neue alter Ego, wie wir es heute kennen. Das tief ausgeschnittene Kleid, die hochtopierten Haare, die ewig sarkastischen Sprüche. Und so präsentierte sie dann ab 1981 ihre Sendung Elvira's Movie Macabre. Das Ganze wurde dann doch umbenannt. Das sollte ursprünglich eine Fortsetzung von Fright Night sein, hat einen eigenen Namen bekommen. Auch da wurden trashige B-Movies gezeigt. Allerdings nicht nur. Es wurden auch ein paar echte Horrorklassiker gezeigt. Also Tanz der Vampire zum Beispiel lief da im Fernsehen. Also auch sowas hat sie präsentiert. Und in der Folge wurde sie dann zu einer echten Ikone der Popkultur, kann man so sagen.
Ja, also ist ihre Geschichte nicht unbedingt so verlaufen, wie man es jetzt erwartet hätte, also vor allem nicht, wie ich es erwartet hätte, so wie ich sie einfach jetzt nur so als Abbild auf irgendwelchen Game-Verpackungen oder Filmplakaten kannte bis hierhin. Er fragt sich ja, wie sie es dennoch geschafft hat, ihre neue Sendung Movie Macabre so frei nach ihren Wünschen zu gestalten, wo doch eigentlich eine Nachfolge für Fright Night gesucht wurde.
Dann machen wir doch noch mal ein paar Schritte zurück, oder?
Ja, irgendwie schon. Zumindest ein paar kleine. Denn Anfang der 80er Jahre hatte der Sender, ich sag's jetzt einfach mal so, beschlossen, du hast es gerade schon gesagt, dieses Horrorfilmformat neu zu beleben. Also 6 Jahre nach dem Tod von Larry Vincent.
Sinister Simon, ne?
Genau, das ist der Typ mit dem viel zu langen Namen. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach Larry Vincent. Geht ein bisschen schneller. Das war 1981, hat der Programmdirektor dieses Senders, Walt Baker, die Idee, dieses Projekt Fright Night oder zumindest was Ähnliches wiederzubeleben. Und dabei wollte er ganz bewusst an diese Traditionen der Horror-Hosts anknüpfen, allerdings mit einem bisschen aufgefrischten Konzept. Denn ne, anstatt eines männlichen Moderators sollte es diesmal, du hast es gerade schon gesagt, eine weibliche Horror-Hostess sein. Ganz in der Tradition von Mayla Nurmi, die ja als Vampira sehr bekannt geworden war und die ja schon in den 50ern als erste weibliche Horrorhostess aufgetreten war. Und als Vampira gilt sie also quasi als Urfigur in diesem Genre, wobei ihre eigene Sendung 1956 schon nach relativ kurzer Zeit abgesetzt wurde, lief also gar nicht so lange. Aber jetzt, 25 Jahre später, hatte man sich mal wieder an sie erinnert. Und so kam es dazu, dass Walt Baker sie 1981 ins Studio eingeladen hatte, um so über ein mögliches Revival ihrer Horrorfilmshow zu sprechen. Da war sie auch schon über 60, ne? War ja schon eine Weile her, ihre Karriere. Mhm. Und obwohl sie da schon gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen war, war sie von der Idee grundsätzlich erstmal angetan, diese Figur nochmal aufleben zu lassen. Allerdings dann auch nicht mehr selbst vor der Kamera, sondern vielmehr hatte man sich auf so einen Kompromiss geeinigt, denn der Sender wollte natürlich eine jüngere Darstellerin haben, die ein bisschen mehr jüngere Leute vielleicht auch zieht, während Mayla Nurmi eher so im Hintergrund mitwirken sollte.
Ja, eventuell sollte sie mal als Mutter mit auftauchen, ne? Also die sollte schon ab und zu mal dabei sein, aber hauptsächlich natürlich eine jüngere Darstellerin.
Ja, genau, aber hauptsächlich sollte sie da als Executive Producer agieren, hätte da eine wöchentliche Vergütung bekommen, weil ihr etablierter Figurenname Vampire natürlich für diese Show genutzt werden sollte. Und so war das für den Sender halt einfach ein sinnvoller Weg, denn man erhoffte sich durch den bekannten Namen Vampire die alten Fans zurückzuziehen, zurückzuholen, aber mit einer jungen Darstellerin auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.
Ja, und zunächst stimmte Mayla Nurmi dem Plan auch zu und die arbeiteten einige Wochen eng zusammen mit dem Produzenten, entwickelten ein neues Sendungsformat, also neu in Anführungsstrichen. Alles sollte ja ein bisschen modernisiert werden, aber da gab es schon bald kreative Differenzen, vor allen Dingen bei der Frage nach der Besetzung. Da gab es ein massives Zerwürfnis, denn Nurmi, die hatte sehr konkrete Vorstellungen, wen sie als neue Vampira sehen wollte. Das sollte ihrer Meinung nach natürlich eine geheimnisvolle, glamouröse Persönlichkeit sein. Ja, kann man allgemein mitgehen. Die Produzenten, die hatten allerdings was anderes im Sinn. Die hatten ohne Nurmis endgültiges Einverständnis ein Casting veranstaltet und hatten freie Schauspielerinnen eingeladen. Und als Nermi dann schließlich ins Studio gebeten wurde, traf sie da unerwartet auf die Cassandra Peterson, die man offenbar favorisierte. Nermi fühlte sich dadurch übergangen und, naja, sie sah Peterson auf den ersten Blick als eine Fehlbesetzung an. Eine junge Comedy-Darstellerin und bekannt aus einer Sketch-Truppe, also die war fröhlich, die war humorbetont, überhaupt nicht dunkel und mysteriös, also überhaupt nicht Vampira.
Hat mich so ein bisschen an Pierre Brice erinnert, der sich darüber aufgeregt hat, dass Bully seine Winnetou-Figur so ein bisschen durch den Dreck gezogen hat.
Durch den Dreck gezogen, also es war eine liebevolle Hommage, ich bitte dich.
Das könnte man hier wahrscheinlich auch sagen.
Ja, es könnte sein. Und das führte auf jeden Fall dazu, dass Myla Nurmi die Zusammenarbeit aufgekündigt hat und noch vor Produktionsstart aus dem Projekt ausstieg. Und sie soll dem besagten Walt Baker noch etwas hinterhergerufen haben, go fuck yourself.
Also die waren nun wirklich nicht so richtig begeistert. Also klar war nun also, Vampira würde erstmal nicht auf den Bildschirm zurückkehren, zumindest nicht in der von Myla Nurmi geschaffenen Form. Und damit stand der Sender dann ja vor einer Herausforderung, nämlich eine neue Horror-Hostess ohne diese ikonische Vampira Identität zu etablieren. Man hat jetzt ja diesen durchaus zu kräftigen Namen verloren, aber weiterhin die Zusage von Cassandra Peterson, die man ja schon so ein bisschen im Auge hatte. Und man war der Überzeugung, dass man mit ihr auch etwas ganz Neues schaffen könnte. Und mit der haben sie scheinbar auch eine ganz gute Wahl getroffen. Cassandra Peterson, damals gerade mal 29, war ja aufstrebend und multitalentiert, haben wir ja gerade schon festgestellt, lebte da in Los Angeles und genau diese Mischungen aus Comedy, Instinkt und so weiter machten sie für den Sender total interessant. Und als der dann dieses offene Casting veranstaltet hatte, war Cassandra Peterson gerade in den Flitterwochen, hat sich aber wohl trotzdem entschieden teilzunehmen, dann eben ohne jegliche Vorbereitung. Und es kam dann dazu, dass sie als einzige Bewerberin nicht in aufwendiger Vampirverkleidung erschienen ist. Ganz okay, hingegen cool. Zu allen Konkurrentinnen, die sich da wohl sehr viel Mühe mit sehr aufwendigen Kostümen gegeben hatten.
Durchaus auch aufreizende Kostüme, ne?
Ja, auch das mit Sicherheit. Cassandra Peterson hatte allerdings etwas anderes, einen anderen voraus, nämlich ihren Witz und ihr Impro-Talent, das er nun in den letzten Jahren immer weiter ausbauen konnte. Und diese unerwartet humorvolle Herangehensweise, die begeisterte wohl die Entscheider, denn die Produzenten hatten ausdrücklich jemanden gesucht, der sexy und lustig gleichzeitig sein konnte. Und in Cassandra Peterson fanden sie eben genau diesen Mix. Und ja, so gewann sie am Ende das Casting und hat den Zuschlag als neue Horror-Hostess erhalten. Und obwohl sie ja eine relative Newcomerin war, bekam sie von dem Produzententeam, du hast es gerade auch schon angedeutet, einen riesigen kreativen Vertrauensvorschuss und bekam sehr freie Hand, ihre Rollenfigur zu gestalten. Insbesondere das Kostüm, das Make-up, die Persona wurden ihr überlassen. Also ein eher ungewöhnlicher Schritt, der sich dann ja aber später durchaus auszahlen sollte.
Aber mit Myla Nurmi sind wir noch nicht ganz durch. Die war ja abgesprungen. Und das Ganze musste konzeptionell angepasst werden. Peterson als Vampiras Tochter, das war gestorben. Aber irgendwie in der Tradition von Vampira sollte sie halt schon stehen, aber eigenständig genug, um ohne den großen Namen auszukommen. Und ich habe ja den Namen Robert Redding schon erwähnt. Mit dem ging sie Ideen durch für das Aussehen, das Auftreten. Und Redding, der war ebenfalls Performer, begabter Künstler und hatte zufälligerweise ein sehr gutes Gespür für außergewöhnliches Styling. Die erste Idee der beiden hatte erstmal gar nichts von diesem klassischen Vampir-Look. Peterson hatte mit der Idee gespielt, ihre echten roten Haare zu zeigen und dadurch etwas zu wagen. Allerdings waren da die Senderverantwortlichen wohl nicht sehr begeistert von und die bestanden auf ein bewährtes und düsteres schwarzes Erscheinungsbild.
Also ganz im Sinne von Myla, ne?
Ja, irgendwie schon. Und das zeigt, dass sie zwar freie Hand bekommen hat, aber auch nicht zu 100%.
Genau, sie haben schon so Leitplanken gesetzt irgendwie, ne? Sie hatten schon eine Vorstellung von dem, was dabei rauskommen sollte.
Genau, man wollte halt irgendwie eine Nachfolgerin im Geiste Vampiras haben. Also die schwarzen Haare, das schwarze Kleid, schwarze Fingernägel, klassisch düster Vampirbraut, Gothic-Style, sowas halt, ne?
Also ich glaube, es war ihnen einfach wichtig, dass der Bezug zu Vampira noch eindeutig ist, wenn sie schon den Namen nicht nutzen durften.
Vor allen Dingen der Bezug auch zu Horrorfilmen, ne? Ja. Also so eine hübsche rothaarige, ja, kannst du machen, aber damals war das eher noch schwarze Haare, ja, Vampira oder auch Morticia Adams, ne?
Ja, ich hatte mal gelesen, dass diese Idee mit den roten Haaren, also sie hatte ja wirklich rote Haare, dass die so ein bisschen aus der Inspiration von Shannon Tate kam, aus Tanz der Vampire, die hatte auch rote Haare, aber das hätte man auch erklären müssen. Also auf den ersten Blick hätte man dort wahrscheinlich keine Vampirbraut rausgesehen.
Mhm. Ja, und Peterson war trotzdem erstmal enttäuscht, ließ sich aber nicht entmutigen und ja, die haben ihrer Figur dann trotzdem modernen Twist gegeben. Es war also eher Evolution statt Revolution.
Genau. Und der Robert Redding brachte dazu einiges an Inspiration mit. Er hatte nämlich kurz vorher in einer Theaterproduktion von Macbeth die Hexe gespielt. Also er hat die Hexe gespielt. Und sich dafür intensiv mit Kabuki-Theater beschäftigt. Und so kam dabei ein ziemlich auffälliges Make-up heraus mit so weiß geschminktem Gesicht und dramatisch dunklen Smoky Eyes und so weiter, auffälligen Konturen. Also ein Stilmix aus japanischem Kabuki und so New Wave-Punk-Ästhetik.
Ja, ja, das passt total. Also gerade die Augen, die sind ja nicht nur einfach Smoky Eyes, die sind ja wirklich umrandet. Also auch nach innen zur Nase hin ist ja ein Rand um die Augen herum. Ja. Das ist ja sehr auffällig.
Voll. Also schon irgendwie klassischer Vampir-Look, aber mit so einer ganz neuen Note. Also ein neuer Twist eben. Mhm. Und ja, seine Inspirationen ließ er dann auch noch bei ihrer Frisur einfließen. Wir haben ja eben schon über die Bienenkorbfrisur, über wie hast du es genannt?
Heaven Bump,
genau, gesprochen. Also das hat er so ein bisschen nach dem Vorbild bekannter Rock'n'Roll-Stars frisiert. Und das Ergebnis war durchaus eindrucksvoll. Also eine düstere, sexy Gothic-Hexe mit Glam-Faktor, mit dieser Valley-Attitude.
Ja.
Und ja, überhaupt wurde das Outfit am Ende gewagter, als man sich das so zunächst vorgestellt hatte. Das Kostüm bestand am Ende aus diesem besagten engen Kleid mit tiefen Dekolleté und zerfetzten Armen und sehr hohem Beinschlitz. Sex sells war also die Devise, was ja so in den frühen 80ern im lokalen Fernsehen durchaus noch nicht so kritisch war. Ich glaube, heute sehe das ein bisschen anders aus. Zumindest sorgte da dieser Punk-Glam-Look für jede Menge Aufmerksamkeit einer Kunstfigur, die sich nicht so ernst genommen hat und gerade dadurch beim Publikum so gut ankam. Das mögen ja die Leute, ne? Wenn sich jemand nicht ganz so ernst nimmt. Und das hat sie ja auch so ein bisschen von der Mayla Nurmi unterschieden, der daran gelegen war, dass das Ganze nicht die gewisse Ernsthaftigkeit verliert, so ähnlich wie Pierre Brice, sondern sie wollte halt ein bisschen Witz damit reinbringen und das ist ja auch durch ihren Comedy-Hintergrund sehr gut gelungen. Also alles gut soweit.
Ja, wir haben eine neue Darstellerin und zu diesem Zeitpunkt sollte sie auch noch Vampiras Tochter sein.
Ja, und so heißen.
Genau, wir hatten die Optik, aber naja, wir hatten ja irgendwie auch die Rechte am Namen verloren, ne? Also mit dem Weggang von Mayla Nurmi. Also so ganz raus sind wir noch nicht aus der Nummer, oder?
Nee, und ich glaube, das war den Produzenten bis dahin auch noch gar nicht so klar, denn im September 81 war alles ready für die Sendung, für die erste Sendung. Und kurz vor Beginn kam dann aber Mayla Nurmi nochmal zurück und hat die Produktion tatsächlich per Anwalt stoppen lassen und erwirkt, dass der Name Vampira in überhaupt keinem Kontext verwendet werden durfte.
Don't fuck with Mayla Nurmi.
Richtig. Und es kam ziemlich überraschend für die Produzenten und hätte auch tatsächlich eine Klage nach sich gezogen, hätten sie den Namen dennoch verwendet. Und somit ja auch die Idee, dass Cassandra Peterson die Tochter von Vampira sein sollte, war ebenfalls vom Tisch, sodass der Regisseur Larry Thomas sehr kurzfristig entschieden hat, ja, auf die Schnelle einen neuen Namen zu finden. Also man muss sich ja vorstellen, die saßen da, alles war fertig, hätte jetzt nur noch irgendwie die Kamera starten müssen. Also musste man sehr kurzfristig und schnell, spontan und demokratisch entscheiden. Und das heißt, jeder Anwesende im Studio, vom Kameramann über Ton, Lichttechniker, Produzenten und so weiter, war jetzt aufgefordert, einen Namensvorschlag auf den Zettel zu schreiben. Mhm. Die hat man dann in so einer leeren Kaffeedose gesammelt, so die Legende zumindest, um daraus einen Gewinner zu ziehen. Und der lautete dann für alle sehr überraschend Elvira oder Elvira, was nicht unbedingt bei allen so gut ankam, aber Demokratie eben. So war es dann nun mal. Und Elvira war von da an der Name der Figur und innerhalb von Minuten wurden alle bisherigen Bezüge zu Vampira verworfen, sodass die Aufzeichnung dann mit dem neuen Titel und dem neuen Namen starten konnte. Tja, und so wurde aus Vampiras Movie Macabre kurzerhand Elviras Movie Macabre und ja, aus der geplanten Tochter wurde Elvira Mistress of the Dark.
Ja, wir sagen jetzt hier die ganze Zeit Elvira. Im Englischen heißt es natürlich Elvira.
Das ist der Team-17-Effekt.
Das ist Zum einen natürlich der Team 17 Effekt, aber wir haben den Film auch in der deutschen Synchro gesehen und da sagen sie auch Elvira, zumindest in der ersten deutschen Synchro. In der zweiten sagen sie tatsächlich Elvira.
Also ich sage auch Elvira, ich lasse mich nur gerade hier immer wieder zu hinreißen, Elvira zu sagen, weil ich in der Vorbereitung mir ein bisschen Sachen angeguckt habe, da heißt es im Englischen logischerweise Elvira, also ich bin gerade irgendwo so dazwischen, aber eigentlich im normalen Sprech würde ich auch Elvira sagen.
Ja, ich sage auch weiterhin Elvira. Ich sage aber auch Elvira Mistress of the Dark. Also ich habe kein Problem, die deutsche Aussprache mit dem englischen Untertitel zu mischen. Überhaupt nicht.
Ging mir übrigens mit Vampira auch so. Ich habe mir jetzt sehr viel Mühe gegeben, bisher brav Vampira zu sagen. Wenn wir uns nochmal unterhalten, würde ich wahrscheinlich Vampira sagen.
Ja, würde ich höchstwahrscheinlich auch. Aber da habe ich keinen so richtigen Bezug zu Vampira. Insofern fällt mir das da nicht ganz so schwer. Ich muss nur einmal mich kopfmäßig auf Vampira einstellen. Das muss den Switch einmal umlegen.
Ja.
So, und dann, Tobi, September hast du gesagt, September 81. Mhm. Am 26. September 81 war es dann nämlich endlich soweit. Die erste Ausgabe von Movie Macabre wurde ausgestrahlt und das im lokalen Fernsehen am Samstag um Mitternacht auf KHJ-TV. Ich sage jetzt nochmal, nicht der Sender. Und wurde Sonntagnachmittags wiederholt.
Naja.
Das ist ein bisschen verrückt.
Schon.
Ob das dann geschnitten gewesen ist?
Ich weiß es nicht.
Gezeigt wurde in dieser ersten Ausgabe übrigens ein trashiger 70er-Jahre-Große-Film namens Grave of the Vampire. Von 1972 übrigens.
Nie gehört.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sage einfach mal auch nein, aber ich weiß, ist ja auch egal. Die Resonanz war für alle durchaus überraschend, denn schon kurz nach der Premiere gingen sehr viele positive Kommentare beim Sender ein. Es wurde also schnell klar, dass man hier einen Nerv getroffen hatte. Die Mischung aus Grusel und Comedy gepaart mit Elviras Auftreten, die kam anscheinend sehr gut an. Und selbst, jetzt sage ich auch, der Sender war vom Erfolg überrumpelt, denn, das ist ein ganz lustiges Trivia, das charakteristische rote Samtsofa, das hatte der Sender gemietet und nicht etwa gekauft.
Weil?
Weil sie halt nicht gedacht haben, dass das Ding jahrelang laufen würde. Ich meine, für so, keine Ahnung, eine Season, ja, dann mietest du halt mal so ein Samtsofa. Ist viel zu teuer, das zu kaufen.
Gab ja noch kein Ikea oder so.
Ja, richtig. Und es sollte ja alt und irgendwie trotzdem gothic schön aussehen. Naja. Hätte man allerdings gewusst, dass die Sendung so gut performt, dann hätte man die $20,000 Mietkosten, die man für das Sofa ausgegeben hat, sicherlich auch irgendwie anders nutzen können.
Und Cassandra Peterson, so habe ich mal gelesen, hat das Ding am Ende für, ich glaube, $200 oder so vom Sender abgekauft. Also als Requisite für sich.
Ist auch ein bisschen geil. Ja, und in den Folgejahren, wir haben es gerade schon angedeutet, die Geschichte des Sofas, da wurde die Sendung ein echter Hit. Die lief von 81 bis 86 und Elvira wurde tatsächlich zu einer nationalen Kultfigur, auch über die Stadtgrenzen von L.A. hinaus, was ja auch nicht immer gegeben war bei so kleinen Lokalsendern, weil haben wir ja in unserer retrospektiven Betrachtung der Horrorhosts schon angedeutet, es gab wirklich viele von diesen Horrorhosts und jeder Lokal oder sagen wir fast jeder Lokalsender hatte ja seinen eigenen. Mhm. Da ist bei weitem nicht jeder national erfolgreich und national berühmt geworden, geschweige denn eine Kultfigur.
Ja, und du hast ja erzählt, du warst ja letztens erst in den USA zur Halloween-Season.
Ja.
Und auch heute, also über 30 Jahre später, 40 Jahre später, ist Elvira dann noch so ein Ding, ne?
Ja, absolut. Also wenn du in irgendwelche Läden reingehst, T-Shirts mit ihrem Konterfei drauf, findest du immer noch, oder keine Ahnung, Socken oder so ein Kram. Ich habe auch den Coors Pappaufsteller gesehen, tatsächlich in einer Antique Mall. Mhm. Da stand der halt rum mit einer persönlichen Widmung an jemanden. Also gerade jetzt, nachdem wir den Film gesehen haben und uns mit der Figur beschäftigt haben, hätte ich den nicht verkauft.
Mhm. Ja, witzig auf jeden Fall, weil hier in Europa oder in Deutschland ist das ja überhaupt kein Ding, wie ich vorhin gesagt habe. Also wenn man nicht zufällig einen Amiga gehabt hat damals oder irgendwie so ein bisschen B-Movie interessiert zu der Zeit, hat man ja von der Figur gar nichts mitbekommen.
Ja, absolut. Und bevor wir jetzt weitergehen, geht's noch einmal ganz kurz um Rechte. Nämlich zum einen tauchte Myla Nurmi nochmal auf und verklagte den Sender darauf, dass Vampira doch benutzt wurde, auch wenn es ja Elvira war. Long story short, sie hat verloren, weil ihre Figur...
Den Rechtsstreit, ne?
Ja, genau, den Rechtsstreit. Sie hat den Rechtsstreit verloren, weil ihre Figur auch schon nicht ihre hundertprozentig eigene Kreation gewesen ist, denn die basierte auf Morticia Adams von der Adams Family.
Genau, aber apropos Rechte, Es gab da noch ein ganz interessantes Trivia, was die Rechte an der Figur der Elvira betrifft, oder?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant und das zeigt, was die Cassandra Peterson auch für eine clevere Person am Ende ist, beziehungsweise auch ihr Mann, der auch gleichzeitig ihr Manager gewesen ist, denn die Rechte der Figur Elvira, auch wenn sie die ja erfunden hat und für die Optik verantwortlich war und auch für das Wesen der Figur, die Rechte lagen beim TV-Sender. Und sie hat das clever gemacht, muss man sagen. Also als die Sendung Movie Macabre dann verlängert wurde, nächste Season, sie hat dann jedes Mal gesagt, ach, ich will gar keine Gehaltserhöhung haben, ich möchte einfach Rechte an der Figur haben. Mhm. Und so hat sie so nach und nach über die Jahre hinweg, hat sie sich einzelne Rechtsaspekte der Figur gesichert, also zum Beispiel, dass sie Merch machen durfte oder dass sie irgendwo auftreten durfte als Elvira, also dass ihr die Figur so nach und nach immer mehr gehört hat und das hat dann bis 1984 gedauert, bis ihr die Figur komplett gehört hat und gerade die Sache mit dem Merch ist schon ein bisschen interessant, also der Fernsehsender hat ja nicht geglaubt, dass die Sendung so lange läuft, ne, die Geschichte mit dem Sofa. Mhm. Und die haben scheinbar auch nicht an Merch geglaubt. Das ist irgendwie die Geschichte von George Lucas und Star Wars, der damals auch weniger Geld für seinen Film gefordert hat, also weniger Gehalt und gesagt hat, gebt mir die kompletten Merchandising-Rechte. Naja, der bei Fox beißt sich wahrscheinlich heute noch in den Arsch.
Ja, so ähnlich guten Geschäftssinn gehabt, die Cassandra Peterson. Und du hast ja gerade gesagt, also bis in die heutige Zeit wird er ja noch Merch verkauft. Wahrscheinlich verdienst du ja auch mit an den Socken und
ja, absolut. Anderen Dingen. Die wurde mal in einem Interview gefragt, ob ihr die Rolle nicht langsam mal zu viel würde. Die Frau ist ja mittlerweile auch schon 74, das muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Und da hat sie gesagt, nein, überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn irgendwo Elviras Gesicht kommt, dann krieg ich dafür Geld. Mhm. Sie liebt diese Figur.
Ja, das ist ein ganz sympathischer Mix, finde ich. Also einmal diese clevere Geschäftsfrau auf der einen Seite, die sie ja ist, aber auch die Leidenschaft und die Hingabe, die sie da in diese Figur gesteckt hat, das haben wir nun auch ausreichend dargestellt vorhin. Ja, mit ihrer Liebe zu dieser Figur, die sie ja scheinbar auch immer noch bis heute oder die ja bis heute noch existiert. Das macht das zu einem interessanten und sympathischen Gesamtpaket, finde ich. Also das denkt man gar nicht so von der Figur, wenn man sie da einfach so sieht. Das habe ich ja ganz am Anfang schon einmal gesagt, dass man ja so ein bisschen klischee-mäßig das ihr so gar nicht zugetraut hätte und auch nicht vermutet hätte, dass sich da so eine interessante Geschichte hinter der Person verbirgt. Aber ja, tatsächlich fand ich das alles sehr, sehr spannend.
Und ich habe ja gerade gesagt, 84 war dieser Lizenzübergang an Cassandra Peterson fertig, komplett. Und bereits in dem Jahr setzte das Elvira-Franchise, kann man es jetzt schon nennen, bereits 1 Million US-Dollar um.
Ja, krass.
Das ist schon krass. Clevere Frau.
Ja, definitiv. Dann haben wir es mal wieder. Ah, nee. Wir haben noch gar nicht, wir müssen über den Film sprechen.
Ja, lass uns doch langsam mal auf das eigentliche Thema kommen.
Also wir haben, glaube ich, ausreichend Awareness geschafft für unsere Zuhörer. Sie wissen jetzt sehr gut Bescheid über die Figur Elvira, über die Geschichte der Horrorhosts in den USA, sodass wir jetzt dann doch endlich mal auch über den Film sprechen könnten. Vielleicht lesen wir da einmal kurz die Key Facts runter. Machen wir ja sonst eigentlich eine Stunde früher, aber hey. Also.
Ja, dann erzähl uns doch mal die Key Facts, Tobi.
Also, es geht um Elvira oder Elvira, Mistress of the Dark aus dem Jahr 1988. Das ist eine Horrorkomödie. Das Drehbuch stammt von Sam Egan, John Paragon und tatsächlich auch von Cassandra Peterson herself. Regie geführt hat James Signorelli und der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.
In Amerika PG-13 übrigens.
90 Minuten dauert der Streifen und ja, Darsteller sind natürlich unsere liebe Mrs. Cassandra Peterson, William Morgan Shepherd, Susan Kellerman, Eddie McClurg und Kurt Faller, von denen ich niemanden kenne, namentlich.
Namentlich, vom Gesicht her kennt man davon schon ein paar Leute.
Ja, ist mir dann so beim Filmgucken auch aufgefallen, aber die Namen sagen mir so erstmal nix.
Lass uns doch mal durchgehen, worum geht's denn überhaupt in dem Film? Der Film geht los mit dem, was Elvira tatsächlich getan hat. Sie hostet ihre eigene Show. Elvira, die TV-Horror-Hostess mit Busen und Biss und schwarzem Humor, schmeißt ihren Job. Nachdem sie den neuen Senderchef kennenlernen musste, der ein ziemlich aufdringlicher Widerling ist. Also der ist echt eklig.
Schwieriger Typ.
Ne? So ein dicker Texaner, der sich selbst immer als Longhorn bezeichnet und ihr immer wieder sagt, dass sie doch wissen müsse, warum man ihn als Longhorn bezeichnet. Also ist schon ein bisschen widerlich. Naja, sie schmeißt ihn dann in das Nachrichtensetting, der Tisch bricht zusammen und sie kündigt, weil sie will ja nach Las Vegas. Irgendwie, da schließt sich der Kreis, so Cassandra Peterson hat angefangen, Elvira möchte enden, ja noch nicht, da ist ja noch nicht so super alt, aber sie möchte auf jeden Fall gerne Las Vegas Show auf die Beine stellen. Dafür braucht sie allerdings $50,000 Startkapital.
Genau, und da verschwimmt ja so ein bisschen tatsächlich ihre eigene Geschichte mit der des Films. Also das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, sie spielt sich da irgendwie selber bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. $50,000 Startkapital ist eine Menge Kohle, doch zufälligerweise erbt sie ein Haus von ihrer verstorbenen Tante Morgana in Massachusetts. Und nicht nur ein Haus, sondern auch ein Kochbuch sowie einen Pudel, also einen Hund. Und sie macht sich dann auch relativ schnell auf den Weg mit ihrem McCabe Mobile, also einem 58er Ford Thunderbird, nach Massachusetts, genauer gesagt in die prüde Kleinstadt Falwell. Und dieser Stadtname ist natürlich nicht zufällig gewählt, sondern das ist so ein Seitenhieb auf einen bekannten Fernsehprediger, der Jerry Falwell heißt, der wohl auch als sehr prüde und konservativ gilt. Und ja, der steht so ein bisschen sinnbildlich für die Menschen, die da in diesem Kaff wohnen.
Und ein weiteres Trivia, was wir hier anbringen können, das Auto, also das Macabre-Mobil, das gehörte tatsächlich Cassandra Peterson, das hat sie für $2,500 gekauft. Der Umbau kostete allerdings über $7,000 und der wurde nicht von irgendwem gemacht. Der wurde nämlich von dem Menschen gemacht, der das 60er-Jahre-Bettmobil gebaut hat.
Ha, das ist ziemlich cool.
Das ist mega cool. Und du hast eben gerade so nonchalant gesagt, was sie erbt. Ne? Also die erbt das Haus, das Kochbuch und den Pudel. Aber als sie erfährt, dass ihre Großtante gestorben ist, von der sie gar nichts wusste, da hat sie ja diese supergeile Traumsequenz.
Ja, stimmt.
Wo sie in dieser amerikanischen Spielshow ist und was sie nicht alles erbt und Geld und Geld und Geld. Und dann kommt dieser Geldregen darunter. Das ist sehr witzig an der Stelle.
Und dann ist es eben nur das Haus. Sie kommt dann in der Stadt an und sorgt dann natürlich erstmal für ordentlich Aufregung. Also man kann sich ja vorstellen, die prüden Bewohner von Falwell treffen auf die extravagante Elvira, die da natürlich auch genauso aussieht, wie sie sich im Studio da gibt. Also tief dekoltiert und aufreizend und geschminkt und so weiter. Mhm. Und ja, sorgt da erstmal für ordentlich Trubel in der Stadt. Und es geht dann zur Erbschaftsverkündung zum Notar oder zum Anwalt. Und da trifft sie dann eben auch auf die restlichen Erben, unter anderem ihren Onkel Vincent. Und der hat ein seltsames Interesse an diesem Kochbuch, das sie da vererbt bekommen hat.
Ja, aber es ist ja gar kein Kochbuch.
Ja, das wissen wir und Onkel Vincent weiß es auch. Aber sie weiß es nicht. Für sie ist es halt irgendein Buch. Denn sie ist ja noch in dem Glauben, sie hat jetzt hier den ganz, ganz großen Preis abgesahnt. Sie hat jetzt hier das ganz, ganz große losgezogen und mega viel Geld geerbt.
Ja, sie ist aber schon ein bisschen enttäuscht, als es dann doch nur das Haus ist, ne?
Ja, genau. Vor allem, als sie sieht, was es für ein Haus ist.
Das ist auch eine sehr geile Szene. Ach, so schlecht sieht das ja gar nicht aus. Ja, es ist ja auch das da drüben.
Ja.
Das ist auch ziemlich witzig.
Also so ein richtig runtergekommenes, eigentlich ganz hübsches Holzhaus im so viktorianischen Stil, so ein bisschen, ne? Aber halt sichtlich runtergekommen und ja, wahrscheinlich auch nicht allzu viel Geld wert.
Übrigens ganz charmant, die Rolle von Onkel Vincent, die wurde ursprünglich mal für Vincent Price geschrieben, mit dem Cassandra Peterson tatsächlich befreundet ist. Das sieht man auch in dieser Talkshow, wie die beiden miteinander umgehen. Mhm. Das ist schon sehr freundschaftlich. Der hat aber sehr höflich wohl abgelehnt, weil ihm der Humor ein bisschen zu schlüpfrig gewesen ist.
Ah, okay.
Eigentlich ein bisschen schade, aber ja gut.
Immerhin der Name.
Ja, immerhin der Name, genau.
Ja, sie trifft dann zumindest in dieser Stadt auf einen, ja, so einen gutmütigen, bisschen Hillbilly-mäßigen Kinobesitzer, so einen jungen Mann, der vor allem muskulös und hübsch ist, der ihr da direkt ins Auge sticht. Und
ja, allerdings, sie geht da schon sehr ran an ihn, ne?
Genau, sie schmeißt sich ran und er ist halt mega zurückhaltend und schüchtern, also so ein bisschen wie, es ist so ein sanfter Riese, so könnte man glaube ich sagen. Und ja, der ist Kinobesitzer, also haben sie schon mal so ein bisschen gemeinsame Interessen, sie kommt ja auch aus dieser Film- und Fernsehwelt. Und das bekommt natürlich auch der Rest der Bewohner von Falwell mit. Und da hat sich so eine Gruppe formiert, aus besonders prüden, aus besonders konservativen Menschen, denen sie ja ein besonderer Dorn im Auge ist. Und die möchten sie halt ganz schnell wieder loswerden. Also die fühlen sich da gestört in ihrer Ruhe in der Stadt und in ihrer Prüderie. Und also für die ist sie da wirklich ein Störfaktor, der ganz schnell wieder verschwinden muss.
Na, die Anführerin, das ist ja die Chastity Pryor, also der Rollenname ist so. die Schauspielerin heißt Eddie McClurg.
Mhm.
Und die gehörte auch in die Comedy-Gruppe The Groundlings. Also mhm. die kommt auch aus dieser Gruppe. Und die könnte man zum Beispiel kennen aus Ferris Bueller's Day Off. Also Ferris macht blau, die ist die Sekretärin des Schulleiters.
Oh, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ist mir nicht aufgefallen.
Ist aber so.
Wenn du das sagst. Elvira zumindest hat jetzt ein paar Kontakte geknüpft in der Stadt. Zum einen ihren neuen Buddy Bob, zu dem sie sich ja so ein bisschen hingezogen fühlt, aber auch so ein bisschen zur also Dorfjugend mhm. oder den Halbstarken der Stadt. Mit denen hat sie sich auch so ein bisschen angefreundet. Also die sind natürlich beeindruckt von ihrem Auftreten. Die finden das cool. Die freuen sich eher, dass da mal jemand in der Stadt ist, der neuen Wind reinbringt und der irgendwie sexy ist. Und
ich wollte gerade sagen, die Jungs finden das nicht nur cool.
Genau, also die haben da schon so ein Auge auf sie geworfen. Und man weiß dann auch nicht so genau, wie das Ganze endet. Denn sie sind am Anfang so ein bisschen Stalker-mäßig und klettern da ja auch so in ihre Hausfassade hoch und wollen Fotos von ihr machen durchs Fenster, während sie duscht und so weiter. Werden dann auch erwischt von ihr tatsächlich. Aber sie nimmt das mit sehr viel Humor und sehr, sehr cool. Und am Ende entwickelt sich aus denen so ein bisschen eine Freundschaft, würde ich sagen.
Also die helfen ihr dann ja auch, das Haus zu renovieren. Ne? Genau. Da kommen ja auch immer mehr Jungs, die Jungs wollen natürlich auch gucken. Ne? Also ja.
Also so ein bisschen dieses Stiflers Mom-Ding. So, ne? Also die finden das schon heiß, da so eine ja etwas ältere, aufreizende Frau plötzlich im Ort zu haben.
Älter.
Ja, älter als sie.
Ja. Stiflers Mom, wo du sie gerade erwähnt hast, die Schauspielerin, ich weiß nicht, wie sie heißt, ich habe American Pie nie gesehen, aber die gehörte auch zu den Groundlings.
Ah, hast du nie gesehen?
Nein.
Krass, okay.
Also immer nur mal reingeguckt, fand ich immer ganz schrecklich und habe ich nie geguckt.
Ah, okay. Na gut.
Auf jeden Fall will Elvira dann eine Mitternachtsvorstellung im Kino geben, weil sie unbedingt Geld braucht. Ne, die $50,000, das Haus, der Verkauf, der geht nicht so vonstatten, wie sie es gerne hätte, weil der Makler sie ein bisschen begrapscht und sie ihn dann rausschmeißt. Ja, so viel dann zu dieser prüden Front an Menschen, die sie loswerden will.
Das ist eine Doppelmoral.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und Jobs will ihr auch keiner geben. Also sie rennt da ja durch die Stadt und versucht irgendwie Arbeit zu finden. Wie lange dauert es, $50,000 zu verdienen in dieser kleinen Stadt? Na egal. Sie veranstaltet eine Mitternachtsvorstellung im Kino und die endet so ein bisschen mit einer Tanznummer von ihr und ihre Konkurrenz, weil sie ja ein Auge auf Bob geworfen hat. Und da gibt's eine auch großbusige Dame im Diner, die ist ein bisschen eifersüchtig und die packt dann in den Eimer, aus dem Goldflitter auf sie drauf regnen soll, packt sie Teer. Ja, und der landet halt auf ihr und ja, es ist nicht so cool. Also es läuft nicht so wie geplant.
Vor allem, weil auch noch Federn runterfallen.
Ja, geteert und gefedert. Die Patty ist das übrigens gewesen. Die triumphiert in dem Moment.
Genau. Also wieder kein Geld. Stattdessen geteert und gefedert.
Naja, ein bisschen Geld wird sie gekriegt haben. Die Vorstellung war ja gut besucht. Die Jugendlichen wollten helfen. Aber ja, am Ende war es trotzdem nicht cool.
Es war übrigens so gedacht, dass sie im Prinzip einen Horrorfilm im Kino präsentiert. Als Horrorhostess so ein bisschen auf der Bühne, ne?
Genau, das hat sie auch gemacht. Als Film präsentiert sie übrigens Angriff der Killertomaten.
Ah ja,
der läuft da auf der Leinwand.
Ja, also kurze Zeit drauf lädt sie dann ihren Bob zum Abendessen ein bei sich zu Hause und möchte ihn bekochen und nutzt dazu versehentlich das Kochbuch beziehungsweise das Zauberbuch, das sie geerbt hat.
Ist auch eine sehr witzige Szene.
Ja, und mischt da irgendwelche ganz absurden Zutaten zusammen, die zufällig natürlich auch alle in der Küche dieses alten Hauses zu finden sind und schmeißt das da alles in diesen Topf rein und es wird eine ganz ekelhafte Pampe und dieser Pampe wächst dann tatsächlich auch irgendwie so ein merkwürdiges Viech, was aus dem Topf ausbrechen will.
Ja, irgendein Monstrum, ne?
Genau, was dann am Ende im Häcksler der Spüle landet.
Mhm. Ja, irgendwie durchforschen die beiden, also Bob und sie, dann das Haus und dann gehen sie auf den Dachboden und finden in einer Truhe einen Brief, den Tante Morgana an Elvira verfasst hat, in der ihr erklärt wird, was es mit dem Buch überhaupt auf sich hat, dass es ein Zauberbuch ist und dass Onkel Winnie das auf keinen Fall in die Finger bekommen darf.
Genau, und hier geht auch alles so ein bisschen Schlag auf Schlag und konstruiert. Also wie sie jetzt von der Küche auf den Dachboden kommen zu dieser Truhe. Ich glaube, es ist einfach, hey, ich habe da irgendwas gehört. Gehen wir doch mal hoch und sehen nach.
Ein bisschen was sollen unsere Zuhörenden ja auch noch selber erleben.
Ja, ich wollte nur damit sagen, wir erwarten hier nicht die ganz große zusammenhängende Handlung und Filmlogik, sondern es ist so ein bisschen, naja, Knall auf Fall, und wenn es keinen vernünftigen Übergang gibt, dann wird eben einer konstruiert.
Ja, in Teilen ist der Film auch ein bisschen episodenhaft.
Ja, ja.
Also insofern, wir wissen jetzt also, Onkel Vincent darf das Buch nicht bekommen. Der bietet ihr allerdings, hat er vorher schon Geld angeboten, das macht er auch nochmal. Allerdings sagt sie ganz klar, nein, jetzt kriegst du es nicht mehr.
Genau, jetzt wo sie weiß, was es mit dem Buch in Wirklichkeit auf sich hat. In der Zwischenzeit plant Elvira so einen kleinen Rachefeldzug an den Bürgern der Kleinstadt, allen voran der Patty. Und ja, die veranstalten nämlich gerade ein Picknickessen, so ein ganz klischeehaftes amerikanisches Picknick, wo sich die Hausfrauen treffen, die alle was mitbringen. Es gibt ein großes Buffet, es gibt eine Band und ja, alle sind in ihren Sonntagsanzügen und so weiter, wie man sich das so vorstellt. Und da mischt sie sich dann unter das Volk und platziert einen Kochtopf auf dem Buffettisch, in dem irgendwie ein Eintopf oder sowas drin ist, den sie nach einem Rezept aus dem Zauberbuch gekocht hat. Und ja, der wird natürlich entdeckt von den Bewohnern der Stadt und die probieren alle davon. Und ja, was passiert? Es kommt zu einer riesigen Orgie, denn scheinbar war dieser Zauber, der in diesem Essen steckt, ein Lustzauber, woraufhin die Bewohner der Stadt alle irgendwie horny aufeinander werden und über sich herfallen. Und es kommt dazu einer riesigen Orgie und das ist schon, ja, so ganz witzig.
Ja, es ist grenzwertig. Also es gibt da so ein, zwei Szenen, wie die Chastity, also die Anführerin dieses Moralzirkels, da irgendwie zu dem einen Typen geht, der auf dem Boden liegt und dann sagt, ist das Gesicht hier noch frei, und sich dann auf sein Gesicht setzt. Es ist schon,
ja.
Es ist absolut harmlos inszeniert. Also man sieht keine Nacktheit oder sonst irgendwas. Es ist absolut harmlos inszeniert. Aber der Film geizt ja insgesamt auch nicht mit erwachsene oder sagen wir erwachseneren Themen. Und auch mit erwachsenerer Sprache. Also ist nicht so, dass der komplett harmlos ist. Der Film ist ab 16. Man könnte den heute auch ab 12 freigeben.
Ja.
Aber mit ganz kleinen Kindern würde ich den jetzt nicht gucken.
Ja, das stimmt. Mir war in der Synchronisation manchmal so ein bisschen derbe Sprache aufgefallen. Das habe ich, glaube ich, noch zu dir gesagt, als wir den gemeinsam geguckt haben. Das fand ich schon, ja, so ein bisschen grenzwertig. Aber wie du schon sagst, also sehen tut man da gar nichts.
Das hat jetzt aber natürlich auch Folgen, weil Vincent, der das Ganze natürlich auch mitbekommen hat und ja an das Buch rankommen will, also Onkel Vincent, ne, der hetzt jetzt die Bürger gegen Elvira auf, sagt, dass sie eine Hexe ist und holt sogar so ein altes Gesetz hervor von 1600, schieß mich tot, als die Hexenprozesse gewesen sind. Wenn jemand Hexerei betreibt, dann kann er halt verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen.
Genau, und es stellt sich ja auch heraus, dass er selber ein Hexer ist oder der Hexenkunst da in seinem Keller nachgeht.
Genau, dafür will er das Buch haben. Er will ja bei Vollmond etwas beschwören.
Genau, und weiß ich nicht, unsterblich werden oder irgendwie sowas?
Irgendwie sowas.
Die Weltherrschaft.
Was wollen die halt? Was will so ein Hexer halt, ne?
Ist auch egal.
Ist in dem Fall tatsächlich egal. Elvira soll auf jeden Fall öffentlich verbrannt werden. Übrigens, Trivia, Massachusetts hatte bis 1957 tatsächlich noch Hexengesetze in Kraft.
Ah, krass. Irgendwo in irgendeinem Buch, in irgendeinem Paragraphen.
Ja.
Wie dem auch sei, ihr geliebter Bob will sie retten, wird allerdings von Onkel Vincent geschnappt und außer Gefecht gesetzt. Also der sitzt dann irgendwie gefesselt irgendwo herum und ja, kann nicht so, wie er will. Zufällig kommt der Pudel vorbei, den Elvira geerbt hat, den sie Gonk genannt hat. Und der entpuppt sich als, ja, magisches Tier und verwandelt sich in eine Ratte.
Oder Maus.
Oder Maus oder so, ja. Und kann die Seile, mit denen Bob gefesselt ist, durchbeißen und verschwindet dann in der Wand. Bob ist also befreit und macht sich dann auf den Weg zum Dorfplatz oder zum Rathausplatz, um Elvira vom Scheiterhaufen zu befreien. Allerdings steht der schon in Flammen und er kommt da nicht so richtig ran. Gott sei Dank kommt aber in letzter Minute Gonk nochmal zurück, allerdings in Gestalt eines Dobermanns oder eines anderen.
Rottweilers? Ich glaube,
ja,
ein Rottweiler, ne?
Ein martialischer Hund auf jeden Fall. Und der schafft es dann am Ende tatsächlich, Elvira vom Scheiterhaufen zu retten.
Ja, vorher ruft Elvira mit dem Ring ihrer Tante noch einen Sturm herbei, der die Flammen löscht.
Ach, richtig. Ja, natürlich. Was sonst?
Ja, klar. Und im Haus, was dann auch anfängt zu brennen, da gibt's dann das Magierduell mit Onkel Vincent, der dann in Rauch aufgeht.
Genau.
Haus zerstört. Elvira ist ein bisschen traurig, aber Stadt ist befreit. Und Elvira, und das ist das Schöne am Ende, erbt das Vermögen von Onkel Vincent, weil sie ja seine einzige Verwandte ist.
Genau.
Also sie kommt doch noch an ihre 50.000, die sie brauchte, plus minus ein bisschen mehr.
Verträgt sie sich nicht auch noch mit Patty, ja, ne?
Ja, stimmt, mit Patty verträgt sie sich auch noch und am Ende ist ja auch alles gut. Genau. Sie ist ja doch ein gutes Wesen und am Ende gibt's den Epilog in Las Vegas. Elvira ist ein Showgirl und es gibt eine Nummernrevue am Ende des Films.
Also Ende gut, alles gut. Wir haben jetzt diesen Film im Verhältnis zur Vorgeschichte, zur Geschichte der Horrorhaus, zur Geschichte der Cassandra Peterson relativ wenig Zeit gewidmet. Das liegt aber nur daran, liebe Hörer, dass wir euch natürlich motivieren wollen, euch dieses Meisterwerk selbst anzusehen.
Du wolltest ein Machwerk sagen.
Nein, also ganz ehrlich, viel, viel mehr Handlung gibt dieser Film auch nicht her. Ich glaube, wir haben das einigermaßen gut zusammengefasst. Natürlich gibt's hier und da noch so ein paar Gags und...
Oh ja, unzählige vielleicht nicht, aber es gibt viele Gags, ja, am Wegesrand.
Und es, Nebenhandlungen und so.
Es gibt definitiv noch mehr, was da passiert, aber ja, die Rahmenhandlungen haben wir zusammengefasst.
Guckt euch an.
Auch dieser Film hat natürlich eine Vorgeschichte. Wie konnte es denn überhaupt zu diesem Film kommen? Wir haben ja schon gesagt, dass Elvira als Horrorhostess eine Ikone geworden ist. Landesweiter Kult. Sie wurde, wie gesagt, immer berühmter. Ihre Optik, der Humor, das war alles neu, das war frech, das hat funktioniert. Und Elvira, die war plötzlich schon überall, ne? Die Rechte haben wir erwähnt. Die machte zu dem Zeitpunkt dann auch Werbespots. Also die hat zum Beispiel für Coors, also diese Biermarke, wer Cobra Kai gesehen hat, Johnny, der trinkt immer Coors in dieser Serie, also ein tatsächlich existierendes Bier, dafür hat die Werbung gemacht, die hat für Blockbuster Video Werbung gemacht, die hat, glaube ich, auch für Pepsi Werbung gemacht zum damaligen Zeitpunkt. Also das war schon eine sehr bekannte Figur, eine sehr bekannte TV-Figur, die waren Markenzeichen bis zu einem gewissen Grad und aus diesem Erfolg, da wuchs dann auch die Idee in Cassandra Peterson heran, weg von den TV-Bildschirmen hin zur Kinoleinwand. Und ganz ursprünglich, da wollte tatsächlich NBC eine Elvira-Sitcom produzieren. Joel Thurm, der war Castingchef bei NBC, der hat diese Idee gepitcht, nämlich beim damaligen Network-Präsidenten Brandon Tartikoff. Und dieser Tartikoff, der war wohl sofort begeistert. Peterson dagegen, die war eher skeptisch. Sie wollte tatsächlich einen Kinofilm machen. Nicht Fernsehen, nicht familienfreundlich. Und der Tartikoff, der verstand das und vor allen Dingen verstand er das auch, nachdem ihm bewusst wurde, dass du Elvira mit ihrem Aussehen, mit ihren ganzen Sprüchen, diesen Doppeldeutigkeiten, die kriegst du ohne das Ganze massiv irgendwie zu kürzen und die Kanten abzuschleifen, die kriegst du nicht in die Primetime. Das funktioniert nicht familienfreundlich. Also gab es doch grünes Licht für einen Kinofilm und NBC plante dann wohl auch recht groß. Also man hatte schon Fortsetzungen im Kopf, man hatte eine TV-Serie, eventuell Zeichentrick, Merch, alles drum und dran. Es sollte ein echtes Franchise entstehen. Tartikoff, der verließ dann später NBC, also die Pläne mit der TV-Serie, auch Zeichentrick und sowas, das verschwand in Schubladen, aber Kinofilm, das blieb. Und das ging natürlich los. Man braucht ein Drehbuch. Cassandra Peterson und ihr Kumpel Joe Paragon, die hast du ja vorhin schon erwähnt, die kannten sich von den Groundlings, von dieser Comedy-Truppe. Und die begannen zusammen das Drehbuch zu entwerfen, zu schreiben. Allerdings verlangte das Studio noch einen weiteren Autor, den Sam Egan. Den hast du vorhin auch schon erwähnt in den Key Facts. Und Egan, das fand ich ziemlich witzig, der hat passenderweise die Halloween-Folge für Ein Colt für alle Fälle geschrieben, nämlich October the 31st. Die hieß im Deutschen Das Geisterschloss.
Ja.
Und in der hat Elvira tatsächlich mitgespielt. Also Cassandra Peterson als Elvira war bei Ein Colt für alle Fälle dabei. Der kannte also Elvira, der hat ihr bis zu einem gewissen Grad dieses Drehbuch auf den Leib geschrieben. Und so war es für Peterson und Paragon auch überhaupt kein Problem, mit ihm zusammenzuarbeiten. Peterson, die sagte mal dazu, dass Egan wohl der Erwachsene von den dreien war, also der Profi-Autor, während die anderen beiden ja so rumgealbert haben und Ideen reingeschmissen haben. Er war halt der Autor. Und bevor der Tartikoff bei NBC weg war, hatte der klare Vorstellungen, wie das Ganze aussehen sollte. Die Story des Films, das sollte so ein bisschen an Harper Valley PTA erinnern. Das ist eine US-Komödie aus den 70ern. Ich kenne die selber nicht. Darin geht es um eine unangepasste Frau, die in eine spießige Kleinstadt kommt und dafür Chaos sorgt. Also genau das, was im Film passiert. Elvira landet in der konservativen Provinzstadt. Ihr schwarzes Kleid, ihr offener, frecher Stil versetzt die Bürger in Aufsehen.
Ja, genau. Und das Studio wollte ja eh jüngere Zuschauer ansprechen. Daher kamen dann ja auch diese Teenager-Charaktere ins Drehbuch, die ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Die sollten halt Elvira helfen und dem Publikum gleichzeitig so ein bisschen als Identifikationsfiguren dienen. Es hat aber auch Nebenwirkungen, denn andere Figuren bekamen dadurch weniger Screentime, Gags mussten rausgeschnitten werden. Das Ganze wurde mit der Zeit immer etwas zahmer, alles um dieses PG-13-Rating zu erhalten. Dennoch hatte das Skript eine gewisse Tiefe, denn zwischen all den zotigen Sprüchen steckt ja immer noch der satirische Seitenhieb auf diese Prüderie, die Moral oder die Doppelmoral dieser Reagan-Ära zu dieser Zeit. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, nicht umsonst heißt dieses Städtchen im Film ja Falwell, ne, die kleine Spitze an den Fernsehprediger. Und kurz gesagt, hinter all dem Spaß, der Schlüpfrigkeit und den komödiantischen Einlagen steckt doch schon irgendwie auch eine Botschaft, die sich da ganz klar an die Prüderie und die Doppelmoral richtet. Ganz so nach dem Motto, urteile nie ein Buch nach seinem Einband. Mhm. Und dann gab es da noch etwas Persönliches, etwas Tragisches, denn 1986 ist dann der Freund von Cassandra Peterson, Robert Redding, den haben wir ja vorhin schon erwähnt, der mit ihr diesen Charakter geformt und entwickelt hat. Der war an AIDS gestorben. Nach ihnen tatsächlich ist auch die Figur des Bob benannt, des Bob Redding, also dem Kinobesitzer, ihrem Love Interest, den sie auch in den Credits nochmal erwähnt. Da wird er nämlich als für Robert nochmal gewürdigt.
Mhm, genau. Eine ganz interessante Sache, die gerade so rückblickend, die ich spannend gefunden hätte, sagen wir so. Peterson hatte sehr spezielle oder eine spezielle Person für die Regie im Kopf. Sie hatte nämlich 1985 bei Pee-wee's Big Adventure mitgespielt und der wurde inszeniert von Tim Burton und genau den wollte sie unbedingt für Elvira haben. Aber Burton war mitten in der Produktion von Beetlejuice, hatte also leider keine Zeit. Das wäre für mich eine Traumkombi gewesen. Wer letztes Jahr unsere Beetlejuice-Folge gehört hat oder mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich Tim Burton sehr gerne mag und ja, das hätte schon sehr gut zu Elvira gepasst. Dieses Morbide, was Tim Burton ja immer hat, das hätte Elvira nochmal veredelt, finde ich.
Hätte dem Ganzen auch vielleicht dieses bisschen Trashige genommen, ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Charakter gegeben.
Mhm. Stattdessen verpflichtete NBC James Signorelli, du hast den Namen vorhin schon gesagt, Tobi, der hat erst einen Kinofilm gemacht, Easy Money von 83, der hatte allerdings jahrelang Comedy-Erfahrung bei Saturday Night Live, da hat er die legendären Werbespot-Parodien gedreht. Also dachte man sich, hey, der Mann kann Timing, der kann Ironie, der kann Parodie, das passt. Und überhaupt merkt man an dem Ganzen, wie fernsehlastig das ist. Also wir haben einen Regisseur, der bei Saturday Night Live hauptsächlich was gemacht hat. Wir haben einen Drehbuchautor, der von Ein Colt für alle Fälle kam. Ja, gut, klar, das Studio war ja auch NBC, ist ein Fernsehsender. Also das war ja nicht gewöhnlich, dass ein Fernsehsender einen Kinofilm macht. Also das Ganze ist sehr fernsehlastig und ja, das kann man dem Film schon anmerken. Ich glaube, Tim Burton wäre da die bessere Wahl gewesen. Signorelli sagte übrigens später, dass er keinen echten Horrorfilm machen wollte, aber auch keine platte Parodie, sondern halt eine campige Komödie mit Horrorelementen, die eine Welt zeigt, die halt überdreht ist, aber irgendwie in sich stimmig. Und das hat er irgendwie geschafft.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Was das Casting, also die Besetzung angeht, da gingen viele Rollen an alte Bekannte aus Petersons Comedy-Truppe, also den Groundlings. Eddie McClurg haben wir schon erwähnt, also die tugendhafte Vorsteherin dieser Moral-Clique, die es da in der Stadt gibt. Aber zum Beispiel der John Paragon, also Elviras Co-Autor, der spielt sogar eine kurze Rolle als trotteliger Tankwart.
Ja.
Ganz am Anfang des Films, also wirklich nur sehr, sehr kurz. Und selbst der Anhalter, den Elvira am Anfang des Films bei sich mitfahren lässt und dann auch schon bald wieder rauswirft, war ein Insider-Gag. Das war nämlich ein New Yorker Drag-Performer, Joey Arias hieß der, der ebenfalls aus ihrem Freundeskreis kam. Und eigentlich sollte auch Paul Rubens, also der Pee-wee Herman, ein Cameo haben. Die beiden hatten sich das zumindest versprochen, in den Filmen des jeweils anderen mitzuwirken. Es ging aber nicht, weil er gleichzeitig anderweitig verpflichtet war mit Big Top Pee-wee. Aber als kleine Hommage taucht im Film immerhin eine Pee-wee-Puppe in Elviras Ankleidezimmer auf. Immerhin.
Immerhin. Eine Rolle, die recht schwer zu besetzen war, war die von Bob Redding. Den haben wir ja vorhin schon erwähnt. Der Typ sollte aussehen wie, ja, ein männliches Blondchen. Und mit Blondchen meine ich jetzt so eine dumme Blondine. Also das Klischee einer dummen Blondine natürlich. Mhm. Ne? In Amerika oder im Englischen würde man Bimbo sagen. Mhm. Also Muskeln, Herz, dafür wenig Hirn. Es kamen natürlich, es ist ja schließlich ein Hollywood-Casting, viele Bewerber, ein paar sahen gut aus, hatten aber nicht den Charme, andere waren charmant, aber sahen halt nicht aus. Und dann gab es da Daniel Green, das war ein ehemaliger Footballer, der hatte ein charmantes Lächeln und als Cassandra Peterson beim Casting anzügliche Sprüche von sich ließ, also das ist ja kein Kind von Traurigkeit, die gute Dame, da reagierte er so herrlich verdutzt und ist sogar wohl rot geworden und die wussten einfach, das ist unser Bob, das ist der, den wir brauchen.
Ach ja, unser sanfter, trotteliger Riese.
Ja, so könnte man sagen.
Ganz witzig übrigens auch, dass Brad Pitt hier vorgesprochen hat, und zwar für die Rolle eines dieser Teenager, der Dorfjugend, die ich vorhin erwähnt hatte. Der kam auch tatsächlich bis in die Endauswahl dieser Rolle, aber Cassandra Peterson war nicht so richtig begeistert, denn sie fand ihn zu gut aussehend.
Ja, sie schrieb neben seinem Namen Yum Yum.
Ja, ja.
Und ne, mit so einem Kerl in ihrer Nähe, da, warum sollte sie denn mit Bob abhängen, wenn sie mit Yum Yum, also mit Brad Pitt abhängen kann? Ich meine, er sah auch als junger Erwachsener wahrscheinlich ziemlich gut aus.
Ja, mit Sicherheit. Übrigens tauchten auch Cassandra Petersons echte Eltern im Film auf, Patty und Dale als Touristenpaar.
Ja, wenn sie in die Stadt reinkommt, ne?
Ja, genau. Und ihr Ex-Freund Bill Cable hat ein Cameo als Motorradcop. Mit dem hatte sie irgendwann Jahre vorher mal gemeinsam für Playgirl vor der Kamera gestanden. Auch ganz witzig.
Apropos vor der Kamera stehen. Gedreht wurde ab Januar 88 in Kalifornien, 6 Wochen etwa. Am ersten Tag, da gab es die Bowling-Szene in Pattys Bowling Palace. Also Patty, ihre Konkurrenz, was Bob anbelangt. Und da war sie wohl ziemlich aufgeregt. Ging aber alles gut. Was allerdings schwieriger war, war der Pudel, also ihr Erbe, Beanie, wie der Pudel in Wirklichkeit heißt. Gonk hat sie ihn ja im Film genannt. Und das war wohl ein kleines Arschloch. Dieser Hund mochte außer seinem Trainer niemanden. Das ging so weit, dass der Fuller, der Immobilienmakler, in der Szene, wo er vor dem Hund flieht, beißt der Hund ihm ins Bein, also in die Ferse oder so, und ja, da ist bis heute eine Narbe bei diesem Schauspieler von diesem Dreh, von diesem Hund. Was eigentlich relativ ungewöhnlich ist, weil das ist ein Hund, der zuvor schon in Filmen mitgespielt hat und auch Werbespots gemacht hat. Also eigentlich ein filmtrainierter Hund.
Naja, aber der Fuller war ja auch ein Widerling, also insofern.
Ja, aber auch Cassandra Peterson hat wohl irgendwie gesagt, oh, der beißt mir das Gesicht ab. Das war nicht so das beliebteste Tier am Set und trotzdem wollte Peterson, dass dieser Hund natürlich eingefärbt wird. Warum eingefärbt?
Naja, wir haben den Hund ja noch nicht beschrieben. Also das war kein normaler Pudel. Also es war schon ein Pudel, aber
erstmal, ja.
Erstmal schon. Sie hat ihn ja geerbt, auch unter einem anderen Namen. Aber wie es natürlich so für Elvira so ein bisschen umgebaut, umgefärbt und aus dem normalen Pudel so ein punkigen Pudel,
ja,
mit Iro und pinken Haaren und so gemacht.
Und schwarz auch.
Ja, ja.
Ja, und gerade diese Farben, die sollten halt natürlich sein und so musste der Hund jeden Tag neu mit wasserlöslicher Farbe eingefärbt werden. Also teilweise rosa, teilweise schwarz. War ein sicherlich toller Job für die Crew, wenn der Hund niemanden außer seinen Trainer mochte.
Ach hey, ich wollte gerade sagen das arme Tier, aber wahrscheinlich eher die arme Crew.
Eine Sache, die Cassandra Peterson noch sehr wichtig war, war das große Finale, das Vegas-Finale, die $50.000, ne, und so weiter und so weiter. Das Studio wollte das aber nicht, das war dem nämlich zu teuer. NBC wollte diese Szene nicht freigeben, also wurde der Film erstmal ohne gedreht, die Rohfassung wurde gezeigt und kam sehr gut an, woraufhin das Studio dann gesagt hat, ja okay, komm, kriegst Budget, mach die Szene, und die wurde dann ein paar Wochen später in einem Lagerhaus im San Fernando Valley nachgedreht. Übrigens stand Cassandra Peterson da mit 39 Grad Fieber auf der Bühne im Kostüm mit Tänzern, Federn, Lichtern und allem, was dazugehört. Ja, also wenn man diese Szene sieht, sie hat dickes Make-up drauf, darum wird man es wahrscheinlich nicht erkennen, aber die ist da ordentlich krank während dieser Szene.
Nee, man sieht es ihr zu keiner Sekunde an. Also mir ist nicht aufgefallen.
Nee, absolut nicht.
Trotz all dieser Mühe war der Film kein Hit. Die Produktionskosten lagen so ungefähr bei $7.5 Millionen. Einspielergebnis lag knapp bei 6 Millionen. Also offiziell kann man hier von einem Flop sprechen. Und das lag nicht nur am Humor, den viele Kritiker damals als zu flach empfanden, denn das Timing war hier einfach katastrophal.
Nicht das Humor-Timing, ne?
Nein, nein, das Timing der Veröffentlichung war katastrophal. Denn New World Pictures, das ist die Produktionsfirma, die ging kurz vor Kinostart pleite und der Film lief dadurch nur in ungefähr 150 Kinos, sodass ihn eigentlich überhaupt kaum jemand sehen konnte.
Um das einzuordnen, dieser Film sollte in 2500 Kinos laufen und nicht nur in 150 Kinos. Hinzu kommt, dass die wenigen Kinos, die den gezeigt haben, auch keine Werbung für den Film gemacht haben, weil sie einfach die Befürchtung hatten, dadurch, dass New World Pictures halt finanzielle Schwierigkeiten hatte, pleite war, man war sich nicht ganz sicher zu dem Zeitpunkt, die haben keine Werbung gemacht, weil, hey, vielleicht werden wir ja gar nicht bezahlt, wenn wir Werbung für diesen Film machen. Also wussten auch viele gar nicht, dass es diesen Film überhaupt gibt.
Ja, aber Elvira lässt sich auch hier nicht runterkriegen. Das haben wir schon ein paar Mal gehört in dieser Folge. Denn auf VHS und bei so Mitternachtsvorstellungen, da wurde der Film relativ schnell zu einem Kultfilm. Und gerade so in der Horror- und LGBTQ-Community, also nicht, dass das eine mit dem anderen unmittelbar zu tun hätte, aber in diesen beiden Communities war es eben so. Da fand er eine sehr große Fangemeinde und bis heute gibt es ja viele Fans, die den Film total abfeiern, so als trashigen Kultklassiker. Und somit ist auch Cassandra Peterson längst eine Legende geworden, zumindest in den USA, du hast es vorhin gesagt. Bis heute ist sie dennoch allgegenwärtig, zumindest oder vor allem in der Halloween-Season mit Merchandise und so weiter. Aber auch ihre Gastauftritte und alles, was so zu einer Fernsehpersönlichkeit dazugehört, das findet ja alles bis heute statt. Also sie hält die Figur bis heute irgendwie am Leben.
Ja, das kann man ja sehen, wenn man sich mal anschaut, was danach so kam. Es war ja ursprünglich mal geplant, hatten wir ja vorhin gesagt, eine Art Franchise daraus zu machen. Es sollten Folgefilme kommen, also Fortsetzungen. Das ist natürlich durch den Misserfolg nicht passiert. Dadurch, dass der Film aber ein Kultfilm geworden ist, hat man irgendwann versucht, da doch noch mal eine Fortsetzung zu machen. Das ist allerdings nie passiert, bis 2001 Elvira's Haunted Hills
schon verstanden,
ja, gekommen ist.
Auch das.
Ganz gut, ne? Das war ein Film, den sie tatsächlich größtenteils selber finanziert hat. Der hat auch mit dem Original außer der Hauptfigur nichts mehr zu tun. Also das ist keine klassische Fortsetzung. Den könntest du komplett alleine gucken, zumindest was ich gelesen habe. Ich habe es leider in der Vorbereitung dieser Folge nicht mehr geschafft, diesen Film auch noch zu gucken, was ich ein bisschen schade finde. Ansonsten taucht Elvira bzw. Cassandra Peterson als Elvira eigentlich auch immer irgendwo auf, wenn sie ihre Rolle spielen oder sprechen soll. Es gibt so Scooby-Doo-Filme, wo sie zum Beispiel ihre Rolle spricht.
Bestimmt gibt es auch Simpsons-Folgen.
Es gibt tatsächlich eine Simpsons-Version von Elvira. Ich habe den Namen vergessen. Meine Freundin könnte mir das jetzt sicherlich sofort sagen. Die ist ja großer Simpsons-Fan. Ich weiß es allerdings nicht. Ich glaube, sie spricht sich dabei nicht selber, weil es nicht Elvira ist. Es ist aber eine Parodie auf Elvira. Die gibt es. Und auch ihre Show wurde diverse Male in irgendeiner Form neu aufgelegt. In den 90ern, in den Nullern, in den Zehnern. Also da gab es immer wieder Revivals ihrer Show für eine begrenzte Zeit. Und das geht so weit, dass 2021, da war das 40-jährige Jubiläum von Elvira, da gab es das Very Scary, Very Special Special. Ein schöner Name, ein Halloween-Event. Und da hat die Elvira immer noch gespielt. Da war die 70, die Frau. Ja, die hat alles richtig gemacht.
4 Jahre her, ne?
Gerade 4 Jahre her, richtig.
Für uns allerdings ging es ja gar nicht unbedingt mit dem Film los. Das haben wir vorhin ja schon kurz einmal so ein bisschen eingeordnet. Denn für uns waren ja die Videospiele ausschlaggebend dafür, dass wir überhaupt in Berührung gekommen sind mit der Figur Elvira. Und dafür war ja vor allem das Computerspiel von 1990 verantwortlich. Elvira Mistress of the Dark, das ist bei Horrorsoft erschienen, ist so ein Genre-Mix aus Adventure und Rollenspiel mit Action-Elementen. Das heißt, es ist kein klassisches Adventure. Und da geht's grob, ja, so ein bisschen auch wie im Film zu. Also die Handlung des Spiels ist grob an die des Films angelegt, aber auch nur sehr lose, wo ja beide Werke den exakt gleichen Titel tragen. Im Film, da erbt sie ja dieses Haus, diese Villa von ihrer Tante. Und hier im Spiel, da erbt sie ein ganzes Schloss von ihrem Onkel. Und das Schloss steht auch nicht in Massachusetts, sondern in England. Ja, dann kreuzen sich die Handlungen so ein bisschen. Auch der war unbeliebt, ähnlich wie der Onkel Vincent hier in dem Film. Und sie reist dann daraufhin nach England und möchte dieses Spukschloss, das sie da geerbt hat, umbauen zu einer Touristenattraktion. Und während dieses Umbaus weckt sie da die Geister oder die alten Bewohner. Und das kann dazu führen, dass auch ihre verstorbene Tante, die wohl als Hexe gelebt hat, zum Leben erweckt werden könnte. Und das muss verhindert werden. Und es geht dann darum, dass in dem Schloss Schlüssel gefunden werden müssen, mit dem eine Truhe geöffnet werden kann, in der eine Schriftrolle liegt, mit der tatsächlich die Tante aufgehalten werden kann. Aber das bisschen Seltsame an diesem Spiel ist, dass sie hier gar nicht als spielbarer Charakter auftritt. Das heißt, der Spieler des Spiels spielt nicht Elvira, sondern einen namenlosen Geisterjäger, der hier engagiert wird, der den Job übernehmen soll. Und sie tritt eher als NPC in Erscheinung, die immer mal wieder Hilfestellung gibt bei verschiedenen Aufgaben, die der da zu lösen hat. Das Spiel soll ganz okay sein. Die Kämpfe wohl katastrophal, aber ansonsten ganz okay, vor allem atmosphärisch, dicht und grafisch auch in Ordnung, vor allem die DOS-Version. Wir haben es alle mal gespielt, also sowohl ich als du ja auch, wenn auch nicht durch. Vielleicht noch mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber ja, an der Stelle soll das erstmal alles sein, was dazu zu sagen ist. Es ist aber auch nicht das einzige Spiel, was erschienen ist. Es kam dann noch ein zweiter Teil, 1991, The Jaws of Cerberus. Das ist dann die direkte Fortsetzung, wieder mit Elvira als Titelheldin, ebenfalls wieder bei Horrorsoft erschienen.
Es gibt auch noch Elvira the Arcade Game, das kam auch 91. Mhm. Das Ganze war von Flare Software und überraschenderweise, ich habe das auch gespielt, das hat gar nicht so schlechte Kritiken bekommen damals. Also ja, das wurde vom Amiga Joker mit 81% bewertet, vom PC Joker immerhin noch mit 70% und von der Powerplay auch in der DOS-Version 72%.
Ja, also das ist übrigens auch ein Spiel, was man meinen und kennen könnte, wenn man von Elvira auf dem Amiga spricht. Also ich glaube, die einen werden sofort das Adventure oder das Rollenspiel assoziieren, die anderen vielleicht auch das Arcade-Game, die waren beide relativ verbreitet, wenn ich mich recht erinnere.
Also ich hätte tatsächlich eher gedacht, die Leute, ihr, liebe Zuhörende, sagt ihr es uns doch. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Eher das Adventure-Rollenspiel oder eher das Jump'n'Run Arcade Game? Also ist ja kein Arcade Game, aber es ist ja.
Ja, aber das Jump'n'Run oder wie auch immer.
Der Plattformer.
Ja. Ich habe das auch noch ganz gut vor Augen. Es sah eigentlich ganz cool aus, glaube ich, wie sie da so in ihrem engen Kleid lang tippelte irgendwie.
Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es eine Animation gab, wenn sie sich umgedreht hat. Also wenn du nach vorne gegangen bist und dann zurückgehen wolltest, dann hat sie sich in die Richtung Kamera gedreht und dann hast du ihren Ausschnitt gesehen. Daran kann ich mich gut erinnern.
Ah, naja. Mit 15, ne?
Ja. Naja. Ja, es war so die Zeit.
Ja, ja.
Es gab aber auch noch mehr, ne? Also es gab ja nicht nur die Videospiele, es gab ja auch einen Flipperautomaten, natürlich mehrere Flipperautomaten. In anderen Spielen gab es Elvira auch wieder als Cameo. Selbst in einem Call of Duty gab es in einem DLC ein Cameo in der Zombie-Erweiterung von Elvira. Es gab natürlich Bücher, sie hat ihre Memoiren geschrieben. Aber ein Buch fand ich ganz geil, Elvira, Transylvania 90210, fand ich auch ganz gut. Jugendbuchparodie.
Ja, das ist relativ lustig.
Oder? Und natürlich, naja, Lizenzprodukte noch und noch, Spieleautomaten, Werbung, Mode, Gastauftritte. Tobi, du hast es schon erwähnt, die ist in Musikvideos aufgetreten.
Ja. Also als gestandene Geschäftsfrau hat sie das ganz gut verstanden, diese Marketing- und Merchandise-Maschinerie, dieses Spiel mitzuspielen oder durchzuspielen. Mhm. Das sieht man ja, ich möchte es nochmal erwähnen, also bis heute ist sie da durchaus sehr präsent in den USA. Und dadurch, dass sie ja, wie wir vorhin gesagt haben, die Rechte der Figur nach und nach komplett aufgekauft hat, wird sie damit ganz gut verdienen, vermutlich.
Auf jeden Fall. Kommen wir noch ganz kurz, bevor wir zu unserem Fazit kommen, zum Fazit der Presse. Damals kam der Film so lala an, sage ich jetzt mal. Also es gab durchaus Kritiker, die den B-Movie-Charme mochten und diesen derben Witz. Andere bemängelten allerdings flache Pointen, eindimensionale Gags. Die New York Times zum Beispiel vergab lediglich 2 von 5 Sternen und fand in dem Film nur ein paar frische und lustige Momente. Bemerkenswert vielleicht noch, dass Cassandra Peterson im selben Jahr sowohl einen Saturn Award bekam, beziehungsweise die Nominierung für einen Saturn Award. Das ist ein Preis für Horror- und Science-Fiction-Filme, größtenteils. Sie bekam aber auch eine Razzie-Nominierung, also die Goldene Himbeere. Mhm. Also sowohl positiv als auch negativ für die gleiche Rolle. Und eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert ist, Der Film war kein Erfolg, das haben wir schon herausgefunden. Aber in seiner ersten Woche hat der Film mehr eingespielt als Roger Rabbit. Ha, und jetzt kommst du.
Naja,
ja.
Schau mal genauer hin.
Ja, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass Roger Rabbit zu dem Zeitpunkt, als Elvira seine erste Woche hinter sich hatte, Roger Rabbit seine 15. Woche hinter sich hatte. Das im Kontext, dann ja, hat Elvira...
Er war natürlich der erste, zweite, dritte und vielleicht vierte Hype um Roger Rabbit schon so ein bisschen abgeklungen.
Ja, ja, aber... Es ist trotzdem eine Info, wenn man die im ersten Moment ja, ja. hört, hey, der Film hat mehr eingespielt in der ersten Woche als Roger Rabbit. Ja, dann freut man sich irgendwie schon für Elvira, aber
auf alle Fälle, ja.
ganz so war es dann nicht. International, da wurde der Film kaum wahrgenommen. Das hat natürlich damit zu tun, dass New World Pictures durch seine finanziellen Probleme, sage ich jetzt mal, eingeschränkt nur agieren konnte. Also es gab in den USA schon kaum Werbung und außerhalb sowieso nicht. Und die Figur kannte auch einfach keiner. Hinzu kommt, dass zum Beispiel in Deutschland die Premiere des Films im Juni 89 stattfand, also 8 Monate nach dem US-Start. War damals jetzt nicht super ungewöhnlich, aber trotzdem schon eine ganze Ecke später. Und ja, wer kannte in Deutschland Elvira? Niemand.
Außer ein paar 15-jährige Jungs vor ihrem Amiga.
Das war aber auch erst 1990 der Fall. 89
stimmt, ja.
noch nicht.
Das ist wahr.
Das Lexikon des internationalen Films, die haben Elvira zum Beispiel auch zerrissen. Derber Klamauk, bloße Werbeveranstaltung für die Hauptdarstellerin, ja, auch nicht so super toll. Also wurde nicht gut besprochen. Seit, ich sag mal, der Jahrtausendwende sieht das allerdings anders aus. Wir haben ja schon gesagt, da ist ein Kultstatus entstanden. Es gibt eine ordentliche Fanbase zu dem Film. Und heute wird der Film insgesamt deutlich wohlwollender besprochen. Es gibt immer wieder Re-Releases, der Film wird immer mal wieder im Kino gezeigt. Insgesamt kann man sagen, das ist so ein Film so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Trashig, witzig, zotig auch, mit einer, nehme ich vorweg, ganz tollen Hauptdarstellerin. Die ist eine Ikone und das wird dem Film irgendwie auch eher gerecht als das, was damals gesagt wurde, finde ich.
Wie so ein guter Wein, ne? Der musste halt erst ein bisschen reifen. Im Laufe der Jahre.
Genau. Aber wie finden wir denn den Film, Tobi? Was sagst du denn? Wir haben den jetzt gesehen vor ein paar Tagen. Du hast ihn das erste Mal überhaupt gesehen.
Genau. Und ich mag's ja bunt und ich mag's poppig und ich mag flache Gags und ich mag Sprüche kloppen und ich mag die 80er. Insofern hat mir der Film, als ich ihn neulich zum ersten Mal gesehen habe, auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vor allem mit dem Wissen, dass hinter der Darstellerin Cassandra Peterson so viel mehr steckt als nur irgendeine Horror-Hostess, die ich mal auf irgendeinem Spielecover gesehen habe oder in einem Computerspiel. Mir geht's da wie dir. Ich finde auch Cassandra Peterson ist eine interessante und sympathische, vielseitige und respektable Person. Das hätte ich nicht erwartet und es hat mir wirklich Spaß gemacht, all diese Dinge über sie herauszufinden. Und das wird sicherlich auch mein Bild auf den Film, wenn ich den zweites Mal irgendwann sehe, nochmal so ein bisschen anders, in anderes Licht rücken. Mhm. Fürs Erste reicht's aber. Klar, es ist kein Arthouse-Film, es muss es aber auch nicht, denn ich war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Also mir hat der gut gefallen.
Okay, was würdest du dem Film dann auf einer 5-Sterne-Skala geben?
So 3,5.
3,5? Ja, das ist doch ganz ordentlich.
Ja, doch. 3,5 ist, glaube ich, okay.
Ja, absolut.
Und du so?
Ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe den ja vorher schon einmal gesehen, vor Ewigkeiten. Für mich waren ganz viele Szenen oder ganz viel in dem Film war jetzt so, als hätte ich ihn das erste Mal gesehen. Und auch ich gehe mit und sage, dadurch, dass man sich natürlich mit der Figur Elvira, aber auch mit der Schauspielerin Cassandra Peterson beschäftigt hat und auch ein bisschen mit der Geschichte des Films, das haben wir ja schon öfter gesagt, man sieht die Dinge einfach nochmal ein bisschen anders. Ich glaube aber auch davon abgesehen, hat dieser Film bis zu einem gewissen Grad einen Nerv bei mir getroffen. Ich mag auch total gern Sprüche, also so locker flapsige Sprüche und das macht sie halt wirklich richtig gut. Ich sage nur, nächste Woche zeigen wir den Kopf mit den zwei Dingern, das Ding mit den zwei Köpfen.
Ja, das ist wirklich genial, brillant.
Also da gab es so einige Sprüche, ja, es ist alles ein bisschen zotig und viel ist unter der Gürtellinie, aber es wird nie so eklig, weißt du, so wie eine Adam Sandler-Komödie oft so ekligen Pipi-Kaka-Humor hat, das hat der Film nicht.
Und deswegen habe ich vorhin schon gesagt, hat für mich diese Übersetzung, also da gibt es so ein paar wirklich derbe Begriffe, die dort fallen.
Ja.
Die passen für mich gar nicht so richtig zu dem, was man sieht, weil der Film macht immer an einer bestimmten roten Linie macht der Stopp. Also man sieht nichts, es gibt nichts Explizites, keine nackte Haut und so weiter.
Naja, ihren Ausschnitt.
Ja, aber nichts darüber hinaus, nichts Verbotenes oder Anrüchiges. Die Synchro geht da noch so einen Schritt weiter. Ich finde diese Begriffe, die dort verwendet werden, ich sage es jetzt nicht, weil wir haben schon mal einen Strike irgendwie bekommen wegen irgendwas, was wir angeblich in unserem Podcast gesagt hätten, die zahlen schon irgendwie auf was anderes ein.
Aber das ist ja nicht die Synchro, das ist ja im Original genauso.
Ich weiß nicht, was da im Original gesagt
wird. Also ich habe mir einige Szenen im Original angeguckt und da werden ganz ähnliche Sachen gesagt. Ja? Es gibt auch so ein paar Sachen, die in der Synchro nicht funktionieren.
Ja.
Ich denke da an einen Spruch, der wirklich, wirklich toll ist. Da stellt sie sich Bob vor und sagt, I'm Elvira, but you can call me tonight. Mhm. Und das ist einfach so ein herrlich doppeldeutiger Spruch, der im Deutschen halt überhaupt nicht funktioniert.
Ich glaube, der wird einfach 1:1 übersetzt.
Genau, im Deutschen. Also es gibt ja zwei Synchros. Auf der Blu-ray waren zwei Synchros. Die alte Kinosynchro und dann noch eine von 2000. Ich glaube, von 2000. Und da sagt sie in der Kinosynchro, sagt sie dann, ich bin Elvira, du kannst mich heute Abend gern anrufen, also wirklich eine 1:1 Übersetzung. Und in der neuen Synchro sagt sie, ich bin Elvira und wir sind ein tolles Team.
Ja, super.
So, was von beidem man jetzt toller findet, das darf man sich gerne aussuchen. Da ist die englische Variante natürlich erheblich lustiger. Trotzdem ist es eine gute Synchro. Wie gesagt, wir haben die alte geguckt, die originale Kinosynchro. Das ist eine gute Synchronisation, die sich auch was traut. Also es hat sich nicht so angefühlt, als wenn es weichgespült wäre.
Nee.
Was manchmal so ist, wenn man sich Synchros anguckt. Und insgesamt muss ich einfach sagen, um noch auf den Punkt zu kommen, ich fand den wirklich unterhaltsam. Cassandra Peterson ist ganz toll als Elvira, habe ich eben gerade schon gesagt. Die macht das so gut, die ist so sympathisch in der Rolle. Die ist frech, die hat einfach eine Mimik drauf, die ist toll. Was ich dem Film vorwerfe, die zweite Hälfte, die ist zu lang, beziehungsweise dem Film geht da so ein bisschen die Puste aus.
Das kann man unserem Podcast nicht vorwerfen.
Nein, auf keinen Fall. Und vor allen Dingen muss ich leider sagen, das Ende ist ein bisschen fahrig. Der Endkampf, das dauert alles zu lang. Das ist zu, ach. Also das Ende ist nicht so gut, muss ich sagen. Aber trotz alledem, ich würde dem gut gemeinte 3 von 5 geben.
Naja, vielleicht war ich auch ein bisschen zu spendabel mit meinen 3,5, habe ich so im Nachgang eben auch gedacht. Aber egal, irgendwie sowas zwischen 3 und 3,5 macht jetzt auch nicht den riesigen Unterschied. Aber ich schließe mich da grundsätzlich auch dem an, was du gesagt hast. Und um unser Ende nicht auch so fahrig und lang werden zu lassen.
Haben wir es mal wieder?
Stelle ich gerade fest, ja, wir haben es mal wieder.
Ja.
Und ich möchte unsere Zuhörer bitten, wenn es euch gefallen hat, und jetzt spreche ich euch direkt an, dann dürft ihr uns das gerne wissen lassen, zum Beispiel durch eine nette Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt uns aber auch ein paar warme Worte da lassen in Form eines Kommentars auf unserer Website www.ewiggestern.de oder uns natürlich auf unseren Social Media Kanälen erreichen. Und wenn es euch so richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr es so halten wie Sebo, beziehungsweise wie er sich das mal von euch wünscht. Und ihr dürft uns mit Geld bewerfen.
Ja, mit Scheinen bitte, die Münzen, die ja,
damit,
so weh.
Damit Sebo sich eine Krone aus Geld bauen kann, sagte er, glaube ich mal. Nein, ihr würdet uns dabei natürlich einfach sehr unterstützen, denn wir haben diverse Kosten zu tragen fürs Hosting, für dies und das. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir da irgendwann mal ins Plus kämen. Ihr könnt auch, um die Sache ein bisschen einfacher zu halten, ein kleines Abo abschließen auf Steady beispielsweise oder uns einen virtuellen Kaffee spendieren auf Ko-fi. Den nehmen wir auch gerne.
Mhm, absolut. Und wenn ihr, das können wir vielleicht noch nachschieben, diesen Film gerne gucken möchtet, dann könnt ihr den auf Blu-ray kaufen. Eine andere Möglichkeit gibt's aktuell nicht. Den gibt's momentan nicht irgendwo zu streamen. Also ihr müsstet den schon kaufen. Vielleicht könnt ihr auf YouTube gucken und den da im Original schauen. Gibt ja manchmal Filme, die man auf YouTube streamen kann. Also für lau. Aber da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe mir auf Blu-ray gekauft. Für diesen Podcast.
Von welchem Geld denn?
Ja,
ich dachte, du bist
von,
zu arm.
Von meinem Geld. Ah. Von meinem Geld. Nicht von dem Geld, dass wir, also, ne, wenn wir mal ins Plus kämen, dann könnten wir solche Sachen auch mit dem Podcast-Geld finanzieren. Das wäre doch super.
Genau, dann können wir auch den zweiten Teil besprechen.
Dann besprechen wir, ja, wir verraten dann jetzt nicht, dass der in der Box mit drin war, dass ich die Doppel
nein,
und so.
Nein, schneiden wir uns für ins eigene Fleisch.
Ja, richtig, richtig.
Ich würde vorschlagen, wir beenden das Ganze hier und hören uns in 14 Tagen.
Ja, und dann würde ich sagen, Philippe zitieren wir an dieser Stelle und sagen, bleibt am Drücker.
Am Drücker, genau, das würde er sagen.
Ja, am Drücker, ne?
Genau.
War doch am Drücker, oder?
Am Drücker.
Unpleasant dreams.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Hallo Freunde, da bin ich wieder, eure aufreizende Elvira, die Kleine mit den enormen Einschaltquoten. Tja, das war doch ein hübscher Film. Ich hoffe, er hat euch genauso gefallen wie mir. Ich fand ihn gar nicht schlecht. Oh Mann, von dem Monster kann man ja einen richtigen Brechreiz kriegen. Er sah aus wie ein Präser nach einer Hormonkur. Naja, wenigstens steckt in dem Film eine Moral. Habt ihr eine Ahnung, worum es in dem Film ging? Ich werde euch das verklickern, Freunde. Er war ungefähr eine halbe Stunde zu lang.
Schluss!
Oh, und vergesst nicht, nächste Woche gibt es der Kopf mit den zwei Dingern. Ich meine das Ding mit den zwei Köpfen. Und bis dahin wünscht euch Elvira, die Kleine mit den beiden großen, feuchte Träume, liebe Freunde. Und denkt dran, dass ihr bloß nicht das ganze Rückenmark rausschleudert.
Umbau, als nächstes kommt die Magazinsendung.
Was soll denn diese Scheiße?